Willkommen beim Retina-Cast.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Hallihallo, herzlich willkommen zu RetinaCast Ausgabe 24, heute über Star Trek The Next Generation. Mit dabei sind...
Hallo, ich bin Marcel.
Hallo, ich bin der Pleidi.
Hi, ich bin Phil.
Und ich bin Ingo. Und Star Trek The Next Generation ist eine Serie aus dem ganzen Universum und wir haben uns gedacht, nee, alles, ganz Star Trek können wir jetzt nicht behandeln. Und dann sitzen wir irgendwie mehrere Tage hier, glaube ich. Wir greifen uns jetzt nur diese eine Serie raus und erklären die und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal die anderen Folgen, müssen wir mal gucken. Star Trek, wie ich gerade gesagt habe, ist ein großes Universum und was ist es eigentlich? Worum geht's da?
Ja, das ist so ein Science-Fiction-Universum, wo die Menschheit die Sterne besucht, die Menschheit durch die Gegend fliegt und sich anguckt, was es so gibt in diesem Universum und irgendwie ein bisschen Krieg führt, aber das relativ wenig, viel Diplomatie betreibt und forscht. Ich denke, das ist eine ganz gute Zusammenfassung.
Ja, es ist eigentlich so von der Basis her tatsächlich so, wie viele andere Science-Fiction-Serien auch. Hat so angefangen, ne? Man setzt sich einfach in ein Raumschiff, fährt durch die Gegend und guckt, was passiert.
Ja, kundet mal die nahe Nachbarschaft in der Milchstraße aus,
so ein bisschen. Da hat sich dann ein ziemlich großes Universum draus entwickelt, das dann auch mit der Zeit in verschiedenen Serien verschiedene Schauplätze dann gefunden hat.
Ja, ist natürlich auch eine ganze Franchise, wie man heutzutage hier sagt, irgendwie mit 5 Serien oder so und einer Zeichentrickserie und Kinofilmen und
Büchern.
Videospielen. Ja, aber ich würde sagen, so das Kern dieser Franchise sind schon die Serien. Was gibt's denn da so viel?
Ja, wir haben zum Beispiel, angefangen hat das ganze Star Trek ja in den 60ern, ich glaube 1969 mit der Original Series Star Trek.
Die man heute so nennt, früher hieß er einfach nur
Star Trek, glaube ich.
Star Trek, ja. Oder in Deutschland.
Ich glaube, am Anfang Enterprise. Hieß es sogar noch ganz anders, aber Star Trek hieß es damals dann. Und die zweite Serie, nachdem irgendwie das Original Star Trek dann irgendwann, ich glaube, Anfang der 80er oder Ende der 70er aufgehört hat.
Es waren, glaube ich, nur 3 oder 4 Staffeln.
War nicht so viel, ja.
Das waren relativ wenige. Das waren 3, ja.
Die nächste Serie war dann wirklich The Next Generation, hat man gleich so genannt. Hat in den 80ern angefangen, ich glaube 1987.
1987 war es, genau. Also ich glaube sogar Ende 1987, Oktober oder so irgendwann.
Ja. Da hat man dann glücklicherweise angefangen, das mal fortzusetzen mit moderneren Ideen, mit einer neuen Crew, neuen Raumschiff Enterprise.
Version D,
genau. Was mit den anderen dazwischen vorher passiert ist, weiß man nicht so genau. Aber
na, die C taucht ja zwischendurch auf. Ja,
genau,
B taucht auch mal auf.
Also bei der C, da gibt es eine Episode drum.
A kommt in den Filmen vor.
Genau, in den Filmen hat man dann später so ein bisschen das Ganze.
Ist nicht die A die Original Enterprise?
Die hatte keinen Buchstaben, die Original Enterprise.
Aber die A, also es sind 12 Filme insgesamt mittlerweile erschienen. Das ist so eins der größten Franchises, größten Serienuniversen, was es, glaube ich, da draußen gibt. Also bei den Science-Fiction-Serien auf jeden Fall.
Denke ich auch.
Ich glaube, insgesamt vielleicht auch, sind über 700 Episoden, wenn man sie alle so zusammenzählen würde.
Da gab es ja dann nach The Next Generation gab es noch so Sachen wie Voyager, was auch wieder Raumschiff fliegt durch Weltraum-Serie war. Dann gab es noch DS9, ganz interessante Raumstation.
Die fällt so ein bisschen raus irgendwie.
Ja.
Auch im Tonfall habe ich so das, also ich habe sie nicht gesehen, ich habe gelesen, dass sie im Tonfall dann doch etwas rausfällt.
Also auf jeden Fall mal ein echt guter Ansatz gewesen, das Universum so ein bisschen zu erweitern und auch die Spielorte zu erweitern, DS9. Und dann hat man irgendwann angefangen, so das, was jetzt auch mit den aktuellen Kinofilmen passiert, zu gucken, lass uns mal irgendwas machen, so mit den Anfängen von dieser ganzen Star Trek-Geschichte, von der Enterprise. Und hat dann tatsächlich nochmal so eine neue Serie, Enterprise, die aufgelegt.
Ja, die Prequel-Serie.
Genau. Wo die dann gezeigt wird, was die ersten Kapitäne der Enterprise und die Crews so damals gemacht haben.
Die war aber, glaube ich, eher so ein bisschen so ein Fail, oder?
Ja, die war so mittel. Also ich habe tatsächlich mal versucht, die chronologisch zu gucken und dementsprechend mal mit Enterprise angefangen und da mal anderthalb Staffeln oder so geguckt. Die kann man schon schauen, aber die reißen einen halt nicht vom Hocker. Da wird halt versucht, ein bisschen so Lücken aus dem Universum zu schließen. Was passiert denn wie und wie kommt es zu was?
Wie kommt es dazu, dass die Klingonen irgendwie die Menschen hassen zwischenzeitlich mal?
Genau. Ich glaube aber eher, dass das Enterprise am Ende nicht so erfolgreich war. Ich glaube, nach 4 oder 5 Staffeln zu Ende liegt eher so dran, dass Science-Fiction-Serien einfach heutzutage nicht mehr so gut gehen.
Und es war halt dann auch so ein bisschen Star Trek-Übersättigung. Also Star Trek lief dann gefühlt 15 Jahre irgendwie nur im Fernsehen.
Ja.
Und es war dann Zeit für was Neues irgendwie. Dann kamen ja diese ganzen CSI-Serien oder so, die dann plötzlich interessant waren.
Trotzdem interessant, dass so viele Kinofilme entstanden sind über die Jahre. Regelmäßig eigentlich. Und jetzt ja heutzutage immer noch. Da gibt es keine riesigen großen Lücken. Ja, also die Kinofilme, die gehen immer irgendwie.
Ja, wobei die Kinofilme muss man, ich weiß nicht, wir haben die jetzt auch alle so zusammengefasst, aber es war ja der letzte von den alten Filmen, sag ich jetzt mal, war 2002. Mhm. Und dann gab es ja den großen J.J. Abrams Reboot jetzt 2009. Wir hatten da ja auch eine sehr lange Folge vor ein paar Monaten über den zweiten Film dieses Reboots.
Genau.
Stimmt, das ist der zweite.
Star Trek, ja. Da irgendwas mit Darkness.
Genau, Into Darkness.
Into Darkness, genau.
Ja.
Und das ist ja wieder sozusagen wieder zurück zu den Wurzeln. Und es geht ja, wie fängt wieder mit der Enterprise 1 oder wie auch immer, mit Captain Kirk und Spock wieder, aber neu gecastet.
Ja.
Ja.
Gut, ich würde mal, Star Trek wurde geschaffen von Gene Roddenberry damals. Und der hat ja so eine ganz spezielle Vision der Zukunft gehabt. Also die Menschen leben ohne Hunger, ohne Armut. Irgendwie alle großen gesellschaftlichen Probleme sind gelöst. Es gibt keine Unterschiede mehr zwischen den Rassen.
Es gibt
keine Unterschiede mehr.
Gibt es überhaupt noch Nationen auf der Erde?
Weltregierung.
Es gibt eine Weltregierung.
Ja, es gibt keine Nationen mehr.
Es gibt auch keinen Krieg nur noch mehr. Alle sprechen auch nur noch Englisch.
Ja.
Ist ja lustig.
Aha. Aber zumindest benutzt es metrische System.
Ja, das fand ich auch ganz interessant, dass es, obwohl es eine Serie, die in den USA produziert wurde, ist, dass überall das metrische System konsequent durchgesetzt
wird. Ja, es ist ja schon immer normalen Menschen klar, dass es völlig auf Unfug ist,
dieses
komische.
Ist es wahrscheinlich auch, ja.
Trotzdem sind aber die ganzen Lokationen auf der Erde, zumindest in TNG und so und in den älteren Sachen, immer auch US-Städte. So San Francisco
und was, ja, genau.
Der Großteil ist in San Francisco.
Aber zwischendurch ist er doch auch mal in Frankreich, ja, der gute Captain.
Weil er daher stammt, ja.
Ja,
genau.
Aber bevor wir jetzt auf irgendwelche, ich wollte jetzt wirklich Vision, also das, was, was wichtig ist, ist glaube ich noch, dass es nicht nur Menschen gibt, sondern auch andere Kulturen, andere Rassen, die haben sich alle zusammengetan, irgendwann mal zur Vereinigten Föderation der Planeten. Das heißt, die Menschen und viele andere Völker haben sich mal hingesetzt, haben einen Vertrag ausgearbeitet, haben gesagt, wir wollen alle friedlich durch die Gegend in diesem Weltraum fahren und irgendwie erkunden und nicht Krieg führen oder so.
Ja, oder wenn irgendwo Krieg geführt wird, dass sie dann halt auch in der Lage sind, irgendwie bösen Feinden zu begegnen, sodass die jetzt nicht anfangen, irgendwie die komplette Sonnensysteme einzunehmen und irgendwie zu unterjochen oder sowas.
Ja, sie haben halt so ein bisschen UN im Weltraum
gemacht. Genau, ja, am Ende ist ja das ganze Star Trek-Universum nur so das, was heute auf der Erde existiert, so an Nationen und so weiter skaliert auf Galaxieebene. Also quasi die Erde und ein paar Verbündete sind halt so die eine Nation und dann gibt es eben so ein paar Feinde und andere Rassen und so weiter, die dann die anderen Nationen darstellen.
Mhm. Ja. Ja, beziehungsweise die Erde ist halt ein Staat in einer galaktischen UN, mehr oder weniger.
Oder EU oder so.
Oder ja, sowas, genau.
Ja, und diese UN im Weltraum hat halt so seine eigene Flotte, das ist die Starfleet. Und deren Ziel ist es tatsächlich so erstmal nicht unbedingt Krieg zu führen, sondern das ist eigentlich eine Diplomatie- und Forschungsflotte,
Trotzdem
die zufällig halt ganz schön fett Firepower noch dabei haben.
Ja, also so.
Aber der Weltraum ist halt gefährlich.
Ja, trotzdem ist ja das Flaggschiff, was ja auch die Enterprise ist, in dem es in dieser Serie drum geht, bewohnt mit ganz, ganz vielen Leuten, mit über 1000 Personen. Mhm. Und da leben Familien drauf. Und die Hauptaufgabe ist jetzt nicht, durch die Gegend zu fliegen und Leute zu beschießen, sondern
Erkundung,
ja. Erforschung, anderen Weltraum teilen, irgendwelche tollen physikalisch-astronomischen Dinger auszukundschaften und irgendwie das Wissen zu erweitern.
Ja, ich glaube, die meisten Leute auf der Enterprise sind die ganze Zeit mit irgendwelchem Forschungskram beschäftigt. Ne?
Ja. Ja, oder irgendwelche Notrufen folgen. Also ich glaube, es gibt gefühlt hunderte von Folgen, wo irgendwo mal ein Distress-Call ankommt und dann die Enterprise irgendwelchen Leuten zur Hilfe kommt und dann irgendwie sich halt so der Rest der Handlung ergibt.
Ja, ja,
und
lustig ist ja auch, ja, dass die Starfleet und irgendwie die United Federation of Planets oder wie sie heißen, dass die auch so ein bisschen so den Ruf haben, dass sie so die moralischen Saubermänner irgendwie sind und immer wenn irgendwo im Weltraum dann sich zwei Leute extrem streiten, dann muss dann immer der Captain Picard mit der Enterprise kommen und irgendwie vermitteln.
Ja, der muss ja nicht kommen, der fliegt da immer zufällig vorbei.
Nee, manchmal ist ja auch so. Nee, genau.
Manchmal gibt es solche diplomatischen Missionen.
Sie sind halt immer die Neutralen, die dann halt die Diplomaten durch die Gegend transportieren.
Genau, oder stimmt, so. Stimmt.
Ja. Ganz lustig ist auch, wenn die dann irgendwo so Missionen haben, wo sie fremde Völker beobachten, ohne selber entdeckt zu werden.
Die erste Direktive.
Genau, da ziehen dann solche Direktiven.
Es ist schon süß, wie er das auf Deutsch sagt.
Im Umgang irgendwie mit anderen Rassen und Völkern, genau.
Ja, und die Direktive, willst du die nicht auch mal sagen?
Ja, die erste Direktive war irgendwie Nicht-Einmischung.
Genau, Nicht-Einmischung. Also wenn ein Volk noch keinen Überlichtantrieb entwickelt hat und seinen Planeten verlassen hat und irgendwie andere Völker auch Kontakt mit denen hat und auskundschaftet, dann darf man sich bei denen nicht einmischen.
Ja, und noch grundsätzlich, man darf sich halt nicht in die natürliche Entwicklung von anderen Völkern einmischen. Genau. Das heißt, sie können halt auch nicht irgendwo mal hinfliegen und dann so ihre Moral da irgendwie erzwingen.
Ja, oder hinfliegen und sagen, ihr habt jetzt hier mal irgendwie 10 Replikatoren, weil das ist irgendwie eine coole Geschichte, da kann man ja Essen mitmachen und so. Und weil ihr gerade so ein Hungerproblem habt auf eurer Welt, schicken wir euch die einfach mal.
Ja.
Das dürfen sie halt auch nicht
und machen. Das wird auch oft thematisiert, was das eben dann so für moralische Diskussionen und Schwierigkeiten hat, wenn man halt die Finger weglassen will. Genau, aber vielleicht noch mal so ein bisschen zu dieser Zukunftsvision, in der wir uns da so befinden. Das ist natürlich so, wie man das bei Science Fiction ja gerne macht, irgendwie so ein Weiterdenken dessen, was schon da ist, in dem Fall halt der Technik und der Wissenschaft, die man halt so in den 90ern oder Ende der 80er, Anfang der 90er so hatte. Also die Technik ist denkbar so mit der Physik, es bricht nicht so besonders hart die Physik, es sind halt so Sachen, die noch nicht gefunden wurden, ob sie tatsächlich stimmen, aber so, man könnte sich das vorstellen, was dann halt im Laufe der Serie so ein bisschen abhanden kommt, diese ganze Idee, also da wird dann halt auch vieles einfach so, dieses berühmte Technobabble dann einfach rausgepackt und dann müssen sie irgendwie irgendwelche ausgedachten Teilchen oder noch schlimmer, irgendwelche Teilchen, die es gibt, dann irgendwelche absurden Dinge mit denen machen.
Ja, da gibt es übrigens auch eine großartige Szene, in der Riker einem Ferengi erklärt, wie die Enterprise funktioniert und da einfach die Serie selbst auf den Arm nimmt, indem er nur Technobubble von sich gibt, das auch im Enterprise, also im Star Trek-Universum gar keinen Sinn macht. Das ist sehr, sehr amüsant.
Ja. Ja. Ich würde vielleicht noch hinzufügen, wir haben noch nicht gesagt, dass es gar kein Geld mehr gibt
in
der Gesellschaft.
Genau.
Also, das ist so mein krassen Übergang von der Technik zur Gesellschaft kaputt
gemacht. Ja, ja.
Ja. Alle arbeiten nur zum Wohle der Gesellschaft.
Und zum Spaß.
Und weil
es so toll ist, ja, genau. Und alle sind halt total hochqualifiziert und sind immer alle irgendwelche Techniker, Biologen, Chemiker, Physiker und sowas. Und arbeiten für die Sternflotte, wenn es hochkommt oder eben irgendwo auf einem Planeten.
Aber es gibt auch ganz normale Leute. Es gibt natürlich auch Köche und sonst was.
Nein, Köche gibt es ja eben nicht,
weil es gibt ja Replikatoren. Köche. Man muss ja nichts mehr kochen. Aber die Leute kochen halt nur noch zum Spaß selber.
Ja. Privat als Kunstform.
So. Ja. Also und auf der anderen Seite...
Die Künste werden sehr stark gelebt, habe ich so das Gefühl.
Weil die haben ja alle Zeit, die müssen ja nicht mehr kochen.
Genau, jeder hat irgendwie so ein Hobby, um sich dann nochmal auf eine andere Art und Weise selbst zu verwirklichen, neben jetzt der Tätigkeit auf einem Raumschiff.
Genau.
So. Ja, es ist halt so der Gedanke, was Gene Roddenberry ja auch sehr explizit irgendwie gesagt hat, ist so, wenn die Technik sorgt halt dafür, dass irgendwie sich niemand mehr sorgen muss, irgendwie zu verhungern, Und so konnte dann die Menschheit sich im Laufe der Zeit eben weiterentwickeln und sozusagen, er sagt dann immer, dass sie ihre Kindheit hinter sich gelassen hat und jetzt irgendwie erwachsen ist. Hm. Und dann haben wir halt so eine ideale Menschheit, die dann irgendwie Shakespeare liest und Mozart hört, während sie durch den Weltraum fliegt. Und alle sind irgendwie ganz psychisch irgendwie super, super gut drauf. So, die haben alle keine großen Probleme. Sie sind interessiert an allem, irgendwie ganz offen, ganz motiviert. Das hatten wir ja schon gesagt. Sie sind so motiviert, dass sie sozusagen umsonst arbeiten.
Ich glaube, was halt komplett fehlt, also ich sag mal so dieser, warum es heute bei uns sowas wie Geld und Besitz gibt, ist ja auch immer so ein bisschen so dieser Antrieb des Menschen nach Macht und Ego. Und so gerade dieses Macht, dieser Machttrieb, den gibt es, glaube ich, bei diesen ganzen Figuren da nicht so richtig. Den gibt es immer, wenn es für die Story gerade irgendwo passt. Ja. Aber ansonsten haben die ganzen Leute, die da sind, die haben alle keine Ambitionen, irgendwie über andere zu herrschen oder mehr zu besitzen als andere, sondern die wollen halt einfach nur ein guter Teil der Gesellschaft sein.
Ja, ich glaube, der Punkt ist halt, weil es halt keinen Mangel gibt, ist es halt viel weniger wichtig, dass man sich so durchsetzen muss, weil wenn du halt...
Und sie haben halt auch kaum Konflikte untereinander. Also...
Ja.
So, also, der
Captain, also auf der Enterprise
dem, ja, genau, der Captain irgendwie mit dem Chefingenieur oder so, da gibt es jetzt irgendwie nichts, wo du sagst, boah, die, keine Ahnung, die streiten sich die ganze Zeit, ob jetzt Star Wars oder Star Trek irgendwie besser ist und bis aufs Blut irgendwie. Nee, die sind einfach alles harmonisch, irgendwie alle super nett miteinander.
Ja.
Die arbeiten nur noch auf ein Ziel gemeinsam hin und es gibt irgendwie keine großen Konflikte
untereinander. Ja, und sie sind so ultra zivilisiert.
Ja.
So.
Aber was, also es könnte natürlich auch daran liegen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass eigentlich fast alles, was man in der Serie sieht, an Charakteren gehört dann irgendwie doch zum Militär. Weil im Endeffekt, wenn man das so nimmt, ist ja die Starfleet dann doch eine militärische Organisation und alle Leute, die man da sieht, deren Ziel ist es nicht mehr oder deren Zweck ist es nicht mehr Krieg zu führen, sondern halt mehr Forschung zu betreiben und da lustig im Weltraum rumzufliegen und neue Sachen zu entdecken. Aber letzten Endes ist es halt doch Militär, wo eine starke Hierarchie herrscht.
Es gibt halt eine Kommandostruktur.
Es gibt eine Hierarchie, aber sie sind ja, wie gesagt, offiziell sind sie kein Militär, sondern Diplomatie und Forschung. Mhm.
Also es ist halt die Form der Organisation,
ja.
Stimmt schon. Aber trotzdem gibt eine Kommandostruktur und es gibt auch Protokolle für Kriegssituationen letztendlich.
Genau. Ja.
Und es gibt ja auch Kriege im Star Trek-Universum.
Ja.
Eben dann nicht innerhalb der Menschheit oder der Starfleet, sondern halt mit den feindlichen Rassen.
Ja, aber das ist dann vielleicht doch auch so eine Theorie, dass man sagt, okay, die Menschheit wird erst in sich geeint sein, wenn es noch jemanden außerhalb gibt, gegen den man sich dann vielleicht verbünden muss oder wo man sich dann selbst als eins sieht, wenn es noch jemanden anders gibt, außer man selbst.
Wobei in der Next Generation ja für den Großteil der Serie Frieden herrscht. Was sozusagen das Design der Enterprise und diese ganze Stimmung auch sehr beeinflusst, dass es halt eine Zeit des Friedens ist. Deswegen ist die Enterprise, haben sie halt Familien an Bord und sind halt auch relativ entspannt so generell, weil es ist halt gerade jetzt nicht irgendwie wie in der Originalserie die Klingonen vor der Haustür, die ganze Zeit was kaputt machen wollen, sondern sie haben halt irgendwie so ein bisschen ihre Ruhe. Was ich auch irgendwie immer total cool finde, ist an diesen Leuten, die da so rumlaufen, ist, dass die so, ja einmal, wie du schon gesagt hast, sie haben halt irgendwie alle so unfassbar produktive und coole Hobbys, so irgendwie, ah ja, der eine malt und dann haben sie eine Theatergruppe auf dem Schiff und
Musikgruppen
und irgendwie ein Kammerorchester. Und sie spielen Poker und reden über ihren Bart.
Ja, und klingonische Martial Arts.
Ja, und sie haben auch irgendwie überhaupt keine Angst davor, so total albern teilweise und spielerisch zu sein. Sie verkleiden sich dann irgendwie als Sherlock Holmes und gehen dann zusammen aufs Holodeck und so. Das finde ich dann irgendwie doch sehr cool.
Oder die Dixon-Stories, wo der Captain irgendwie sich in ein Detektiv irgendwie reinversetzt oder so.
Ja, wo er dann einfach mal ein Wochenende auf dem Holodeck verbringt, um irgendwie Rätsel zu lösen.
Gut, wenn wir jetzt schon so mittendrin sind, ich würde dann jetzt mal tatsächlich so auf Star Trek The Next Generation gehen, weil damit wollten wir uns ja eigentlich beschäftigen, so jetzt mal den abrunden, okay, Philosophie, irgendwie alles toll, irgendwie alles nett, alles super. Star Trek The Next Generation. Was ist das jetzt genau? Also es ist eine Serie in diesem Universum. Wir haben 7 Staffeln, die man sich angucken kann.
178 Folgen.
Genau.
Jo.
Von 87 bis 94 produziert. Lief in Deutschland dann ein bisschen später. In Deutschland erst ab 1990 zu sehen.
Ja. also handelt oder spielt quasi auf der Star Trek Enterprise D, also NCC 1701D. Mhm. Und ich glaube, man trifft die dann so, als das Schiff zum ersten Mal dann voll besetzt wird.
Genau, die fangen an. Die erste Folge Mission Farpoint, da sind ja noch gar nicht alle an Bord.
Genau, da wird, also ich kann da mich
fehlt
noch
zum
dran
Beispiel,
erinnern.
Der erste Offizier fehlt noch.
Genau, noch William dazu. Riker, der wird dann noch dazu geholt und ich glaube, ein paar andere befinden sich dann auch auf dem Planeten, um den es da geht, und werden dort abgeholt von der, vom Rest der Crew.
Ist produziert worden von Paramount Pictures, also Paramount auch die Firma, die die Star Trek Filme am Anfang gemacht hat oder immer noch macht. Und weil die halt so erfolgreich waren, hat man sich dann irgendwann mal überlegt, wir machen doch jetzt mal so eine neue Serie draus. Ja. Ja.
Silence.
Also haben dann 1987 eine neue Serie gestartet. Sie haben den Schöpfer Gene Roddenberry wieder an Bord geholt, obwohl man mit dem zwar ein paar Probleme hatte, aber ja, war halt als große Figur irgendwie zu machen. Die alten Schauspieler waren teilweise wirklich schon zu alt, aber es gab ja auch viele, die hatten dann nochmal Gastauftritte in der neuen Serie, aber jetzt so die alten wollte man nicht neu engagieren, weil man wahrscheinlich auch Angst hatte irgendwie, dass sie zu viel Geld haben wollen. Und ich glaube, es war auch eine gute Idee, nochmal neuen Schauspielern, einer anderen Besatzung irgendwie eine neue Chance zu geben.
Ja, und es geht, wie gesagt, um die Enterprise mit ihrer Mission, so sich den Weltraum anzugucken. Du weißt doch bestimmt das Motto noch auswendig aus deiner Kindheit.
Was? To boldly go where no man has gone before?
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise.
Its continuing mission.
To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. No One, genau, das ist nämlich bei Next Generation, ist nämlich extra gender-neutral Anfang, also nicht mehr nur Man, sondern One, also irgendwie jeder darf mitmachen, nicht nur die Männer dürfen in den Weltraum fliegen.
Ist in Deutsch ist ein ganz klein bisschen anders, aber...
In Deutsch ist, glaube ich, auch sehr vieles anders ein bisschen bei Star Trek. Also zumindest bei der Originalserie haben sie ja irgendwie da schon ziemlich hart so an der Stimmung rumgepusht. Die deutsche Synchro ist ja irgendwie immer so ein bisschen alberner, tendenziell. Mhm. Und ja, und die fliegen da halt so rum. Das ist so ein bisschen so ein Monster of the Week Format oder irgendwie Sting of the Week Format. Also
genau, die meisten Folgen sind abgeschlossen.
Es hat so eine gewisse Kontinuität über die Folgen hinweg, aber die relativ im Hintergrund und die Folgen sind halt meistens abgeschlossen, außer sind halt explizite Doppelfolgen.
Ja, aber es findet doch dann immer noch eine sehr subtile Charakterentwicklung statt, bei der man dann schon... sagen wir es mal so, man muss nicht alle Folgen gesehen haben, aber es hilft, um bestimmte Details zu erkennen und dann vielleicht auch noch mehr Spaß daran zu haben, weil man sich an bestimmte Folgen erinnert, wo Sachen passiert sind, die jetzt irgendwann anderthalb Staffeln später dann mal angesprochen werden.
Genau, also es ist nicht so krass wie zum Beispiel bei Babylon 5, wo sich irgendwie jemand hingesetzt hat und gesagt, ich plane jetzt eine Serie, die hat 5 Staffeln und das, was in der ersten Folge passiert, hat irgendwie noch Sinn in der letzten. Es sind schon abgeschlossene Handlungen, aber es gibt mal immer so ein bisschen so ein, die Charaktere erleben was, jeder darf auch mal irgendwie ran, jeder wird mal mit Hintergrund ein bisschen gefüllt und wenn man alle Folgen sieht, dann versteht man schon ein bisschen mehr, als wenn man jetzt nur immer eine abgeschlossene guckt, aber trotzdem, die meisten Folgen kann man sich anschauen und versteht sie so.
Ja, also was ich ganz interessant finde, ist, dass es halt in Sachen Charakterentwicklung immer wieder so Folgen gibt, die sich dann halt auf einzelne Charaktere beziehen. Also ich glaube, wir hatten das, oder ihr hattet das besser gesagt, in der Folge zu Orange is the New Black schon angesprochen oder halt auch, da kam Lost ja auch mal wieder zur Sprache.
Und wir machen keine Folge ohne Lost zu erwähnen.
Ja, genau. Sowas, ich weiß nicht, ob das jetzt groß von Star Trek geprägt wurde, aber ich glaube, viele Schreiber von Serien haben dieses Konzept halt weiter übernommen und weiter gedacht wahrscheinlich, sodass später dann zum Beispiel bei Lost immer jedem jedem Charakter in einer Serie eine eigene Folge in einer Staffel gewidmet wird und so weiter. Und sowas passiert halt bei Star Trek auch immer wieder, dass man bestimmte Folgen hat, wo man dann immer jetzt so die Vergangenheit, bestimmte Charakterzüge und bestimmte Entscheidungen von einzelnen Charakteren quasi beleuchtet von mehreren Seiten, sodass man quasi auch im Laufe der Serie immer mehr sich in die Charaktere reinfühlen kann und verstehen kann, warum die handeln die so, wie werden die vielleicht in Zukunft handeln, wenn irgendwie Situationen anstehen und so weiter.
Mhm. Und deswegen haben die verschiedenen Figuren da drin ja auch teilweise halt irgendwelche Special Features.
Genau.
Also zum Beispiel gibt es den Geordi LaForge, diesen Ingenieur, der halt so ein, der ist blind. Und trägt so einen komischen Haarreif vorne auf den Augen, also einen Visor.
Wird er im Deutschen als Visor übersetzt?
Ja.
Okay.
Und da gibt es natürlich dann auch wieder Episoden, wo das nochmal irgendwie rangenommen wird.
Genau, dass er da Kopfschmerzen bei hat, aber spezielle Sachen sieht. Was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, also die Serie wurde... Also in Amerika gibt es ja diesen großen Networks, die eigentlich die meisten Serien zurzeit ausstrahlen. Star Trek wurde aber als Serie, weil kein Network die haben wollte in der Zeit, also Paramount, die Produktionsfirma, ist hingegangen und hat gesagt, hallo CBS, hallo Fox, hallo was weiß ich, wen es da noch alles gibt.
HBO, lol.
HBO, weiß ich nicht, ob es das damals schon gab. Wollt ihr nicht mal diese Serie, die wir hier produzieren wollen, irgendwie auf eurem Network ausstrahlen? Die haben alle gesagt, nö. Dann hat Paramount gesagt, wir machen das trotzdem und machen das als Syndication, nennt sich das. Das heißt, sie verkaufen die Serie dann an die ganz kleinen Stations, die halt dann spielen können. Und so ist die Serie einfach rausgekommen und überall in Amerika und später natürlich auch in Deutschland gelaufen. Und deswegen sind diese Serien halt oder diese Episoden auch abgeschlossen, weil man den Networks oder den TV-Stationen die Möglichkeit geben wollte, ihr könnt die Reihenfolge machen, wie ihr wollt. Ist völlig egal, weil sind alles abgeschlossene Handlungen. Es gibt hier keinen großen, übergreifenden Handlungsbogen, der irgendwie erfordern würde, dass ihr die in einer bestimmten Reihenfolge ausstrahlen müsst.
Es kommt auch ganz, ganz selten vor, dass ein Charakter irgendwie stirbt oder es ein neuer dazukommt, sodass das auch schon ziemlich konsistent bleibt über lange Strecken.
Es gibt ein paar Episoden, die sind Doppelfolgen. Ich glaube, 8 oder so gab es in der ganzen Zeit. Die müsste man dann halt in der richtigen Reihenfolge ausstrahlen. Aber gerade weil das als, weil kein Major US-Network das ausgestrahlt hat, sondern die ganz vielen kleinen Stationen, war das halt auch so eine Vorgabe damals, dass die in unterschiedlichen Reihenfolgen irgendwie abgestrahlt werden können.
Ja, um nochmal dazu zurückzukommen, was so passiert. Also es ist eine sehr, sehr Ensemble-basierte Serie, würde ich mal behaupten. Also es gibt nicht jetzt eine Person, wo man jetzt sagen könnte, das ist irgendwie die Hauptfigur und nur um den geht's und die anderen sind alle unwichtig, sondern es ist irgendwie, es gibt diese Crew der Enterprise, die wir bestimmt auch gleich vorstellen, und die sind... es geht um die alle und um die Abenteuer, die erleben.
Also es geht um den Senior Staff. Also alle höherrangigen Offiziere. Die Brückencrew, ja, wobei manche der Leute arbeiten ja nicht zwingend ständig auf der Brücke.
Kommen aber trotzdem öfter mal zusammen. Also
genau, also die haben dann auch irgendwie Meetings mit irgendwie, also im Englischen ist es Senior Staff, ich weiß nicht, wie es im Deutschen übersetzt.
Alter Stab.
Der alte Stab.
Nee, Brückenoffiziere.
Ja, aber die Enterprise an sich, die hat ja noch sehr, sehr viel mehr Besatzung, wo man dann auch immer mal wieder andere man Gesichter sieht. Mal
Kindergärtnerinnen und sowas gibt es
ja. Oder auch ab und zu sieht man halt auch einfach mal irgendwie einen Redshirt am Steuer sitzen, was halt von Rang her Ensign ist, also irgendwie so Leutnant zu See oder doch Leutnant zu See ist das, glaube ich, auf Deutsch. ja, ich habe das mal gegoogelt.
Na gut,
ist ja auch nicht ganz so wichtig.
Ja.
Also es ist schon so, dass diese Kerncrew, diese Brückenbesatzung und halt die Führungsoffiziere dort so eigentlich auch die Handlungsträger sind.
Ja.
Also es wird nicht jeder von dieser tausendköpfigen Crew irgendwie.
Es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel.
Na doch,
Fähnrich. Fähnrich auf Deutsch.
Ein Fähnrich.
Ja, macht ja auch Sinn. Ja. Ein bisschen. so grob.
Genau, also die ganzen 1000 Leute werden da nicht gezeigt, sondern es geht eben um diese Führungsbesatzung. Und da wird dann jeder mal, jeder bekommt so Folgen, die sich nur um ihn drehen. Die einzelnen Figuren haben dann, wie gesagt, auch so ihre Schwerpunkte. Dann wird natürlich auch, also dass diese Führungsmannschaft so bunt durcheinander gewürfelt eigentlich ist, ist ja auch die Absicht, um dann eben auch so ein paar Reibungspunkte für Stories in den einzelnen Episoden zu erzeugen.
Ja, also ich glaube, wir kommen jetzt nicht drum rum, da zumindest mal so die Bridge Crew da irgendwie vorzustellen. Ich stürze mich einfach mal voran und der Captain der USS,
make it so.
Der Captain der Enterprise ist ein Franzose, angeblich Jean-Luc Picard, gespielt von Patrick Stewart. Er spricht natürlich Englisch, weil man spricht wann spielt 26. Jahrhundert oder so?
Ja, aber nein, das ist... Es
sprechen
ist
alle
auch,
Englisch.
Ist es nicht auch so, dass es... dass jeder seine Sprache spricht und der Kommunikator das alles übersetzt.
Nee, das ist voll die Lüge. Das wird in Dialog wird gemeint, es wird nur noch Englisch gesprochen und Französisch wäre ja so eine obsolete Sprache, die keiner mehr spricht, worauf Picard dann total ausrastet und meint, das wäre voll die tolle Sprache. Aber ja, also der ist 50 in der, so Mitte 50 in der Serie, was in der Zukunft ist es noch nicht sehr alt. Sondern das ist sozusagen, sind die besten Jahre, sind so, in die, wenn du 50 bist.
Weißt du das nicht? Das sind die besten Jahre.
Ja, das sieht man aber auch, wenn man Patrick Stewart heute sieht. Ja, der sieht doch aus wie damals. Der ist einfach Max-Level.
Ja, der kann einfach nicht mehr krasser werden. Ja, der Captain ist so ein sehr ruhiger, aber mit sehr viel Charisma und Präsenz ausgestatteter Mensch, der irgendwie... ein Hobby-Archäologe, der und dann großer Shakespeare-Fan, der eben mit so einer sehr, sehr, sehr viel Class ist vielleicht das beste Wort. So, er hat irgendwie einfach sehr viel, er ist ein richtiger Gentleman und er ist dann der Captain und so ein bisschen die Vaterfigur für die Crew.
Ja, es gibt auch überhaupt niemals, glaube ich, Zweifel am Captain. Also es gibt niemals irgendwie die Situation, wo jemand sagt so, na,
ja, es gibt so Situationen, aber da ist er dann irgendwie von einem Parasiten befallen oder sowas. Ja, also da gibt's dann
immer eine Erklärung.
Da gibt es dann irgendwelche Gründe für,
externen
warum.
Faktor.
Genau, genau. Aber ansonsten ist eigentlich seine Meinung so, dass das Ultimative. So, also er hat eigentlich selten Unrecht und wenn, dann sieht er das total schnell ein und er ist einfach so der
total unfehlbar eigentlich.
Der unfehlbare Vorgesetzte, der auch immer richtig mit seinen Untergebenen umgeht.
Ja.
Da gibt es auch einen netten Twitter-Account, Picard-Tipps.
Picard-Management-Tipps.
Ja, genau, die kann man sich mal angucken.
Der gibt auch echt sehr gute Tipps.
Ja, der retweetet aktuell auch immer die Locutus-Tipps, die sind auch sehr, sehr, sehr lustig. Da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu.
Wen gibt es denn noch so außer dem Captain?
Es gibt den ersten Offizier.
Number one.
Ja,
William, Nummer eins.
William Thomas Riker.
Gespielt von Jonathan Frakes.
Genau.
Er
kann sich nicht richtig auf Stühle setzen, aber das mag daran liegen, dass die Stühle in der Zukunft so niedrig sind und der dann immer über die Lehne aufsteigen.
Er ist einfach so verdammt groß. Er ist halt auch echt ein großer Typ.
Ja, der ist auch groß.
Das Problem ist einfach, dass der Nummer 1 Riker einfach total die coolste Sau auf dem Schiff ist.
Ne? Ja, der ist auch so, der Womanizer oder nicht nur Womanizer, sondern er schleppt halt alles ab, was zwei Beine hat, mehr oder weniger. So, also der hat halt gerne Spaß.
Ich stelle mir gerade so Party-Riker, kommt total mit totalen Kopfschmerzen, völlig fertig nach der Party auf die Brücke.
Gestern wieder lange rumgemacht.
Ey. Ja, also er ist so ein bisschen eine Figur mit so Lastern, aber kriegt das halt irgendwie cool hin, ohne dass es großartig seinen Job beeinträchtigt.
Er ist halt auch gleichzeitig kompetent.
Ja, er ist sehr kompetent und er ist halt so als Ansprechpartner nach dem Captain so auch eine der Personen auf dem Schiff, der die Leute halt zuhören.
Ja,
also es ist aber so, also er ist jetzt nicht so der James Bond irgendwie so, er kommt hin, One-Night-Stand und dann ist er irgendwie komplett unfreundlich zu allen und dann verschwindet er wieder, sondern er ist ja schon sehr, er ist irgendwie auch schon so ein bisschen so Gentleman und so und er nimmt es auch sehr ernst, wenn die...
Ja, es gibt ja keine Figur, die irgendwie...
Es sind ja alles keine schlechten Menschen, weil wir sind ja in der Zukunft und da gibt es ja keine schlechten Menschen. Ja,
außer Data.
Ja, der ist...
Data ist kein Mensch.
Er ist echt ein schlechter Mensch auch.
Also als Mensch ist er nicht ganz so gut.
Aber er will ja Mensch werden.
Genau. Mhm. Aber Data ist, der ist ein Wissenschaftsoffizier, oder?
Ja. Ja.
Und ist ein...
der zweite, also in der Kommandoreihenfolge, der ist dritte quasi.
Lieutenant Commander.
Ja.
Und aber ist der zweite Brückenoffizier?
Ja. Ist ein Android, also ein Roboter, der irgendwann mal entwickelt wurde von diesem Dr. Sum.
Nunyen Sum.
Ja. Und, dann halt schon so hochentwickeltes Gerät quasi ist, dass er als Offizier in der Sternflotte dienen kann. Und der ist halt auf der Enterprise.
Gibt's so. Ja auch eine ganz wichtige Folge dazu. Wem gehört Data?
Ja.
Wo dann darüber beraten wird und darüber entschieden wird, ist er jetzt eigentlich eine Person oder ist er einfach nur ein Gegenstand, der die Sternflotte einfach so gehört?
Auch sehr dramatische Szenen, die da in diesem Gerichtssaal stattfinden. Ja,
aber auch eine schöne Folge.
Ich war schon sehr gerührt, muss ich sagen.
Data ist halt eine von diesen Figuren, die so ein bisschen zwischenmenschliche Spannung erzeugen, weil er ja nicht ganz so, er hat immer wieder diese Szenen, wo er nicht ganz so taktvoll ist. Wo er irgendwie,
dafür ist er halt
einen Witz nicht versteht oder wo er jemanden unbeabsichtigt beleidigt oder sowas.
Manchmal gerade am Anfang fragt er halt auch oft, was bedeutet das und das Wort? Wo du denkst, du hast so ein großes Gehirn, da passt irgendwie jedes Wort rein auf der ganzen Welt und noch alle anderen. Warum kennst du jetzt das eine nicht?
Ja, das Ding ist, er kennt...
Inquiry, oft, sowieso.
Ja, also oft ist es halt auch so, dass er die Bedeutung oder die theoretische Bedeutung dieses Wortes kennt, aber nicht in einem gewissen gesellschaftlichen Kontext. Ja. Und ja, das ist das Interessante an Data, ist halt immer so sein ultimatives Streben nach Menschlichkeit. So das sein Ziel ist es halt, menschlich zu sein und oft wirkt er dadurch halt teilweise, obwohl er eigentlich eine Maschine ist, menschlicher als alle um ihn rum. Mhm. Was ich halt so, er ist halt unglaublich neugierig und will wissen, wie Dinge funktionieren. Und das macht ihn halt sehr interessant.
Er ist natürlich auch dadurch, dass er halt kein Mensch ist, keine Emotionen besitzt, so der Objektive auf der Brücke, der halt alles rein emotionslos, rein unintuitiv, also das, was so die Menschen sonst haben, so diesen Instinkt, warum mache ich jetzt dieses und jenes richtig, dann Sachen halt hinterfragt und anders bewertet als alle anderen.
Ja, also da kommt es halt auch dann immer oder öfters zu ganz lustigen oder amüsanten Szenen aufgrund dessen. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass Data so der Prototyp von Sheldon Cooper in The Big Bang Theory war, nur dass The Big Bang Theory halt so einen interessanten Charakter dann so unfassbar durch den Kakao gezogen hat, dass es irgendwann nicht mehr lustig war. Finde ich jetzt persönlich, aber...
Ja, er hat halt Probleme damit, so soziale Kontexte irgendwie zu erschließen.
Genau.
Aber er ist halt wichtig, weil der ist halt so wie Spock irgendwie in der Originalserie dafür da, dass man so einen Außenseiterblick auf die Menschheit hat und dass sie ihm dann Sachen erklären können und dann, dass es auch immer mal die Folgen gibt, wo es irgendwie Data versucht, irgendwie eine Freundin zu haben oder so.
Und außerdem hat Data natürlich immer eine Sonderrolle bei Folgen, wo es irgendwie um irgendwelche biologischen Einflüsse auf die Crew geht.
Ja, weil weil er oft der Einzige ist, der noch dann wach ist oder irgendwie noch zurechnungsfähig ist oder sowas. Ja.
Und er ist halt eigentlich total krass overpowered. So. Das ist irgendwie, je nach Typ, der ihn schreibt, ist er halt einfach total krass so. Er kann in irgendeiner Folge, setzt er halt einfach mal im Alleingang die Enterprise außer Kraft und klaut sie und so. Weil er halt einfach total...
Er muss mit bloßer Hand
Sachen kaputt machen, irgendwie, die man sonst nicht mal
zum Zehnt und so. Manchmal hebt Worf irgendwas an, schafft's nicht und dann Data und dann zack,
ganz leicht. Data macht's dann mit einem Arm ganz locker aus dem Handgelenk.
Aber ganz wichtig, er ist voll funktionsfähig, das heißt, er kann...
Inklusive
alles.
Geschlechtsmerkmal.
Genau.
Penis,
Penis. Also er kann trinken, Sachen verdauen, Dinge tun. Nee,
verdauen kann er nicht, aber er kann sie analysieren und irgendwas passiert dann damit. Das ist, glaube ich, auch nie wirklich geklärt worden. Also er kann Sachen trinken und kann sagen, oh, da ist jetzt Säure drin oder da ist jetzt irgendwie, das bitzelt irgendwie oder sowas.
Ich glaube, er kann das auch benutzen, um sich selber zu schmieren oder sowas.
Ich glaube, was es auch ist, er hat auch sowas wie eine Lunge, also er atmet und das dient halt zur Kühlung irgendwie.
Der hat keine Lunge, sondern das ist quasi... er atmet und das ist sein Kühlsystem in Wirklichkeit, genau.
Genau.
Ja, er kann
die Schmiere.
Er kann träumen irgendwann gegen Ende der Serie.
Ein anderer Außenseiter in dieser Führungscrew ist dann später, nicht von Anfang an, aber später dann Worf. Er ist quasi ein Alien, also eine andere Rasse, kein Mensch.
Wurde mit einer Schildkröte auf dem Kopf geboren.
zählt zur Rasse der Klingonen, die ja auch damals in der Originalserie eingeführt wurden. Und er hat ja ein ähnliches Alleinstellungsmerkmal, dass er ja auch, also er ist irgendwie so, seine Eltern sind irgendwie halb Mensch, halb Klingone.
Nee,
also
seine Eltern sind Russen.
Also seine Adoptiv-Eltern.
Also seine Adoptiveltern.
Genau. Seine echten Eltern sind ums Leben gekommen,
genau, so war
getötet
das.
Worden von Romulanern.
Genau.
Und er ist
zum menschlichen
adoptiert. Genau. Zum Menschenpfleger.
Genau, er ist quasi
auf der Erde aufgewachsen, ja. Aber ja. Er kennt sich trotzdem aus mit allen Ritualen, die Klingonen so haben.
Sogar noch ein bisschen besser als die Klingonen, genau. Wahrscheinlich, weil er da total obsessiv ist.
Genau, also ich habe mir hier so ein...
Kann mit dem Buttlet umgehen, ja. So diese Ritualwaffe, die Klingonen haben.
Er gewinnt da auch irgendwelche Wettbewerbe.
Und er kann Tai Chi.
Ja.
Oder zumindest sowas Ähnliches.
Also ich habe mir hier mal notiert, dass Worf, der ist so ein klingonischer als jeder andere Klingone, gerade weil er wahrscheinlich nicht unter Klingonen aufgewachsen ist und das deswegen so versucht, ganz streng alle Rituale durchzuführen. Versucht auch, wenn man das spoilern können, seinem Sohn später diese ganzen Werte weiterzugeben.
Das ist schon ein krasser Spoiler.
Ja, und ich glaube, wenn man so seine Interaktion mit anderen Klingonen sieht, dann belächeln die das oft ein bisschen so, weil er in seinen Augen ja doch ein Dach ist, also irgendwie so ein. Gibt es da eine Übersetzung für?
Pitach, weiß ich nicht.
Ja. Wollen wir auf Klingonisch weitermachen?
Ja. Das ist das einzige Wort.
Lol.
Ja, also Worf hat hier eben das Problem, dass er auf der einen Seite immer wieder Probleme hat, von den Menschen so akzeptiert zu werden. Zum einen wegen seinen ganzen Ritualen, zum anderen, weil er halt Klingone ist. Da gibt es also dann auch wieder schön Reibungspunkte. Und er hat natürlich auch das Problem, dass er bei den Klingonen auch nicht so richtig akzeptiert ist, weil er bei den weichen Menschen wohnt.
Genau, ja, aufgewachsen ist und bei denen auch noch dient.
Ja, genau.
Ja. Ist auch der einzige Klingone in der Starfleet.
Mhm. Ja.
Also,
und ist der Charakter, der am längsten im ganzen Star Trek-Universum da irgendwie rumdingst. Also, weil
stimmt,
er später dann.
Der ist auch noch bei Voyager dabei.
Nee, ja, bei Deep Space Nine auf jeden Fall. Und weil er ziemlich lange ist, also der Charakter, der am längsten der zu sehen ist auf der Bildfläche. Dann haben wir noch...
Also was, wer noch auch so eine spezielle Funktion hat, ist die Deanna Troi, die Schiffscounselor.
Ja, weil in der Zukunft sind die Schiffe, da sind ja Familien und drauf und man weiß, es ist sehr wichtig, dass alle
harmonisch zusammenarbeiten. Und wer doch mal Probleme hat, geht zu Troi und lässt sich so der moderne Seelendoktor
Shrink. Genau, sie ist dazu auch sehr kompetent, also sie ist auch sehr kompetent in der Hinsicht, weil sie ist empathisch, das heißt, sie fühlt instinktiv, wie sich Leute um sie rum fühlen und kann das teilweise auch über mehrere hundert Kilometer hinweg also so ein bisschen fühlen, ob jemand auf einem Planeten gerade ist oder so.
So ein bisschen telepathiemäßig, ne?
Ja, so ein bisschen. Ihre Mutter ist ja tatsächlich Telepathin,
ja.
Weil sie ist ja halb Betasoid.
Ja,
genau. Betasoiden.
Betasoid, genau, wird das im Deutschen wahrscheinlich.
Sie ist halb Betasoiden, halb Mensch.
Genau.
Und kann eben und so ein bisschen telepathisch so ein bisschen fühlen.
Kann also sagen zum Beispiel, ob du lügst oder nicht lügst.
Ja, oder wie du dich gerade fühlst oder ob du was im Schilde führst, aber nicht genau was, sondern halt irgendwie aber so.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, mit ihrer Mutter zum Beispiel, also mit den echten Betazoiden, kann sie halt telepathisch auch kommunizieren.
Genau, mit ihrer Mutter kann sie telepathisch reden, versucht das aber nach Möglichkeit zu vermeiden, weil sie da irgendwie keine Lust drauf hat.
Selbst mit einem anderen Mitglied auf der Brücke schafft sie das manchmal, denn sie hatte mal eine Beziehung mit dem Riker.
Ja, immer wieder mal irgendwie, oder?
Nee, das wird so angesprochen, dass das mal der
Fall... Im Sadi, also die war so, die hatten die erste Liebe, große Liebe und auch mit ihm schafft sie es manchmal, diesen telepathischen Kontakt herzustellen. Ah,
genau, und das mit Riker ist dann irgendwann in die Brüche gegangen. Ja, Marcel lenkt mich ab. Er ist dann irgendwann nicht in die Brüche gegangen, sondern die haben sich dann irgendwann so beziehungsmäßig getrennt, um dann nur noch Freunde zu sein.
Und sind jetzt auch,
genau.
Also die meiste Zeit in der Serie sind sie Freunde.
Ja.
Ja, ich glaube, ihnen ist irgendwie klar geworden, dass sie nicht zusammen arbeiten können und so, wenn sie zusammen sind.
Naja, es war vor allem Riker, der halt Karriere machen wollte.
Also du spoilerst ihn gerade, weil das ist so eine Handlung in der 7. Staffel, die ich bis jetzt schon gesehen habe, Marcel wahrscheinlich noch nicht.
Oh, ich bin erst Ende der 6. Es sind unglaublich viele Folgen, ja.
Das aber ich glaube, so viel kann man mal erzählen. Da gibt es tatsächlich Folgen, wo das angesprochen wird.
Ne, ja. Müsste auch schon vorher passieren. Ich gucke gerade, weil die ja gerade wieder neu veröffentlicht werden, in HD, gucke ich mir die auch gerade an, aber ich bin jetzt gerade erst in der 3. Staffel. Also auch schon da muss irgendwas passiert sein, dass ich mich jetzt direkt nochmal dran erinnern kann. Okay. Aber also, egal, kommen wir zurück. Die Troy ist auch oft auf der Brücke, weil sie halt, wenn ein fremdes Raumschiff kommt, irgendwie sagen kann, hey, der auf dem Bildschirm, der lügt gerade.
Die hat einen festen Platz dort. Mhm. Im Gegensatz zum Beispiel zu dem Geordi LaForge, zu diesem Chef-Ingenieur irgendwie. Genau.
Zumindest ab der 2. Staffel ist er Chef-Ingenieur.
Wer ist es vorher?
In der ersten Staffel ist es jemand anders. Habe den Namen schon wieder vergessen.
Nee, in der ersten
Aber Geordi ist der Steuermann.
Ja, in der ersten Staffel ist es Chief, wie heißt er denn? Der immer so grimmig guckt.
Aber nicht O'Brien, oder?
Doch, Chief O'Brien. Der war in der ersten Staffel Chef-Ingenieur. Genau.
Ihre Schotte.
Okay. Ich glaube, Schotte.
O'Brien
hört sich schottisch an.
Aber ich glaube, es war ja niemand anders noch Chef. Egal. Aber auf jeden Fall ist Geordi ab der 2. Staffel Geordi LaForge. Die Figur ist übrigens nach einem Star Trek-Fan benannt, der gestorben ist. Und deswegen heißt die Figur so.
Ach, deswegen heißt er so komisch.
Ja, Geordi LaForge. Gespielt von Lever Burton. Ist der Chefingenieur. Der kommt ab und zu nur mal auf die Brücke, wenn irgendwie ganz wichtige, heikle Situationen sind. Ansonsten schraubt er unten an seine Maschine.
Wenn der Warpkern abgestoßen werden muss, kommt er auf die Brücke.
Ja, dann sagt er immer, alle Kontrollen hierher transferieren.
Ja.
Könnte auch von unten machen, weil sie können sich auch so irgendwie unterhalten.
Aber könnte er halt nicht so gut interagieren mit den anderen Schauspielern.
Ja, genau. Ist aber viel besser, wenn er damit auf der Brücke ist und hinten an seiner Konsole steht und sagt.
Dann gibt es noch ein bisschen medizinisches Personal. Ganz am Anfang ist es, glaube ich, Ist es von Anfang an die Beverly Crusher?
Ja, sie wird nur in der 2. Staffel wird sie vertreten.
Genau. In der 2. Staffel kommt eine ganz blöde Ärztin, die Frau Pulatzki.
Die ist sehr grimmig.
Ich finde die cool.
Die ist total, ich finde die echt schlimm. Irgendwie als Figur ist die irgendwie und gespielt. Weiß nicht, ob es an der Figur liegt oder an der Schauspielerin, fand ich die immer total nervig. Vielleicht auch für ihre Ausstrahlung her war die immer so ein bisschen so.
Ja gut, sie hat halt Wortgefechte so mit Data und so, ne?
Ja, sie hat Data am Anfang ziemlich in Frage gestellt und wollte ihn dann irgendwie nicht Data nennen, sondern
die Maschine oder
sowas? Nee, schon Data, aber Data oder sowas. Oder dann, no, that's not my name. Mhm. That's not how you pronounce it.
Also sie hatten so ein paar Wortgefechte. Irgendwann in der 3. Staffel kam dann halt Frau Crusher wieder zurück. Ja.
Ist auch so ein Prototyp der Superärztin. So, die kann alles, weiß alles, ist irgendwie Hobby-Botanikerin und ist so, was medizinische Fragen angeht, so die ethische Superärztin. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, sind ja auch alles die Supervertreter ihrer Disziplin.
Genau, so. Also die sind die Besten der Besten der Besten.
Sir.
Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, und sie hat einen Sohn.
Ja, den Wesley.
Wesley Crusher, der sehr viel gehatet wird. Ah. Ich habe mich inzwischen mit seiner Existenz abgefunden.
Wesley Crusher ist ja dafür da, das Ganze dann so ein bisschen die jugendliche, kindliche Seite der Serie darzustellen.
Ja, ist auch so ein bisschen Wandel des Plot-Device in den ersten paar Staffeln.
Ja. Ja, er ist halt irgendwie Boy-Genius.
Jedes Mal, also wenn Geordi irgendwie nicht weiterkommt oder selbst Data outsmartet der ja. Also er ist irgendwie der hyper-coolste Typ auf einem ganzen Schiff und kann irgendwie, weiß irgendwie alles besser als alle anderen und ist ja dann auch irgendwie mit diesem einen Reisenden irgendwie später nochmal unterwegs oder so. Er ist auf jeden Fall der hyperintelligenteste von allen. Selbst Picard wird es ja irgendwann mal gesagt, hey, auf den musst du irgendwie ein bisschen besser aufpassen. Ja. Und er ist halt so eine Nervensäge.
Na, vor allem, er ist halt wirklich, wie Plaid schon sagt, er ist einfach Plot-Device, indem er halt einfach irgendwie Ja, er lässt dann so seine Science-Experimente rumliegen und dann plötzlich ist die Enterprise fast kaputt, weil der irgendwie nicht aufgepasst hat. Ja,
weil irgendwelche Nanobots den Computer zu zerfressen.
Und dann löst, und im Zweifelsfall löst er dann noch halt irgendwie die Probleme so mit, ja, warum probiert ihr nicht mal das? Und ja, dann funktioniert es.
Also da gibt es halt auch dann tatsächlich so Folgen, wo dann plötzlich das komplette Schiff drogenabhängig wird und dann irgendwie Wesley der Einzige ist, der dem widerstehen kann und dann versucht, das irgendwie hinzukriegen. Und ja, also ja, er ist dann immer so die Ausnahmeperson, der bestimmte Dinge einfach nicht passieren.
Und er ist halt auch der super, und dann ist er noch Teenager, das heißt, das ist irgendwie alles noch super awkward und dann kriegt er irgendwie so komische Liebesgeschichten aufgedrückt, die immer nicht so richtig, die man sich dann kaum angucken kann. Und so.
Ja, ja, und es gehört ja auch dazu, dass der Captain eigentlich nicht will, dass Leute auf seine Brücke kommen, also die nicht dahin gehören. Im
speziellen Kinder, weil er mag keine Kinder.
Genau, er hasst Kinder. Er mag die nicht nur, er hasst die, glaube ich,
auch. Ja, nee, da gibt es tatsächlich auch so Folgen, wo er dann mal mit ein paar Kindern im Turbolift eingeschlossen ist und dann irgendwie denen Ränge verteilen muss, dass er die jetzt irgendwie mal unter Kontrolle kriegt.
Ja, aber Turbolifte sind auch so ganz krasse Einrichtungen eigentlich. Ne? Die fahren so kreuz und quer durch das Schiff.
Überall hin. Ich habe mich schon immer gefragt, wie das funktionieren soll, aber das ist technisch halt Science. Das
ja, ich hatte früher mal so ein großes Plakat von der Enterprise D, wo die so im Querschnitt dargestellt ist, wo man so reingucken kann, wo die ganzen Systeme auch mal so
blau.
Da sieht man dann nicht nur die Jefferson Tubes, sondern auch die Turbo.
Ja,
Jeffrey
Tubes, ja.
Okay, sorry.
Also das ist halt so ein bisschen in der Mitte durchgeschnitten. Man sieht so ein bisschen, dass so ein Turbolift, ne, so einfach so waagerecht und senkrecht fährt und wo ungefähr alles ist. Und das sind einfach Dinger, die fahren kreuz und quer, dich einfach immer dahin, wo du sein musst.
Ja, super.
Ja, ich wollte noch kurz über Wesley Crusher sagen. Der wird ja gespielt von Will Wheaton, wie gesagt, den man inzwischen halt so ein bisschen kennt, weil er irgendwie auf Twitter ist und schon ewig einen Blog schreibt, was sehr, sehr viele Leser hat. Und an ihm ist halt auch cool, er erzählt halt immer ganz gern so von dieser ganzen Star Trek-Geschichte, weil er halt jetzt genug Abstand hat, um das irgendwie ein bisschen zu reflektieren. Und das war halt, er hat sich ja dann rausschreiben lassen nach relativ wenig Staffeln, weil er halt unzufrieden war mit den Aufgaben, die er da so hatte, weil er halt irgendwie relativ bekloppte Storylines hatte und immer relativ, und es ihn genervt hat, dass es halt Folgen gibt, wo er nur Knöpfe drückt und Yes Sir sagt.
Aber er ist ja dann teilweise Fähnrich ehrenhalber. Er darf ja dann auf die Brücke und darf Dinge tun.
Ja, bis aber er dann halt zur Knöpfe drücken.
Ja,
Knöpfe
drücken. Also Akademie zugelassen wird
also der,
und
ja.
Er ist, genau.
Ja. Er ist, glaube ich, bis zur vierten Staffel darf er dann auch mal fliegen und darf dann mal die Enterprise steuern und so weiter. Hat dann sogar auch eine richtige Uniform, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, und also mit alles spoilern oder wie sieht's aus?
Unechte oder so, ne? Ja. Also später darf er dann auf jeden Fall zur Sternflottenakademie und darf Dinge tun und wird da richtig gut.
Ja, ja. Da gibt es da auch noch Storylines, die dann auf der Akademie spielen. Also zumindest eine, an die ich mich erinnern kann.
Mhm. Also auf
jeden Fall.
Ja, genau der.
Es gibt noch eine ganz besondere Figur in dem Cast.
Darf ich noch ganz kurz was zu Will Wheaton sagen?
Ja, gibt's auch was?
Ja, jetzt habe ich aber gerade vergessen, was ich sagen wollte. Oh. Nein, er hat eine sehr schöne Autobiografie auch geschrieben. Just a Geek, habe ich glaube ich schon mal irgendwann kurz drüber geredet. Die kann man, wenn man so ein bisschen so mal die zwischenmenschliche Seite so von diesem ganzen Star Trek Cast wissen will, kann man die vielleicht mal lesen. Da wird einiges so ein bisschen erzählt, wie es für ihn so war und was das so für Leute sind. Das ist irgendwie ganz interessant zu lesen. Ich wollte es nur mal kurz anbringen.
Ja, also ich kenne tatsächlich auch Leute, die mit Will Wheaton wegen der Rolle als Wesley Crusher immer noch Probleme haben. Ja,
total gut, wie er beschreibt, wie die Leute ihn einfach haten, weil er vor 30 Jahren mal in einer Fernsehserie war. So.
Ja, zu Recht.
Ja, aber
Spacken wie Ingo zum Beispiel.
Ja, ich weiß nicht, aus meiner Perspektive fühlt sich das halt ein bisschen seltsam an, weil ich kenne halt Will Wheaton, seit er mal ein paar Gastrollen in The Big Bang Theory hatte, dann habe ich den später mal irgendwie in Eureka gesehen und erst dann...
Ja, du hast es halt falsch rumgemacht.
Ja, also ich habe...
Wenn du es richtig rumgemacht hast, würdest du ihn auch hassen. Ja. Wie alle normalen Leute.
Es ist viel lustiger, wenn man ihn vorher als Wesley Crusher kennt.
Kann ich jetzt leider nicht mehr.
Und er dann eben auch zum Beispiel in The Big Bang Theory auch natürlich über diese Rolle dann spricht.
Ja, ich habe mittlerweile auch diesen Witz mit The Wesley Crushers und so weiter verstanden. Hat ein bisschen gedauert. ja, so zu meiner eigenen, wie soll ich sagen?
Schämenden Geschichte.
Star Trek Biografie oder wie auch immer man das nennen will. Ich habe das erst in den letzten Jahren, in den letzten paar Monaten habe ich erst angefangen.
Genau, du hast dich eigentlich intensiv darauf vorbereitet, auf diese Folge, indem du jetzt endlich angefangen hast, Star Trek zu gucken.
Ja, in interessanter Weise hat es dazu geführt, dass ich nichts anderes mehr gucke, weshalb ich in den letzten paar Folgen auch nur noch selten vertreten war, weil ich tatsächlich von diesem Universum...
Star Trek gucken
war. Ja, weil ich... Also ich habe jetzt halt innerhalb kürzester Zeit fast sieben Staffeln Star Trek durch. Ich habe jetzt noch irgendwie 10 Folgen oder so und dann bin ich halt durch. Zumindest mit TNG. Ich werde mal gucken, mit was ich denn als nächstes weitermache.
Das ist erst nur der Anfang.
Ja. Ist tatsächlich, finde ich auch dann, oder ist wahrscheinlich auch für Leute, die mit Star Trek anfangen wollen, auch so die Go-To-Serie, oder? Oder seht ihr das anders?
Nö.
Wenn jetzt jemand mit Star Trek wirklich anfangen will, ist doch TNG ein super Einstieg,
oder? Du hast halt den Vorteil, du lernst ziemlich viele Leute kennen, die in späteren Serien auch wieder auftauchen. Also wir hatten ja schon gesagt, Worf wird lange noch dabei bleiben. Mhm. Dann der Transporter Chief, der Miles O'Brien, taucht auch in Deep Space Nine weiter auf.
Es gibt auch nicht so viele Anknüpfungspunkte eben zur Original Series. Also das ist schon ziemlich abgesetzt alles so ein bisschen.
Also ich meine, sie kommen mal vor.
Ja.
Ich glaube, der Pille beziehungsweise Bones in Englisch kommt mal vorbei in der Serie. Dann der Scotty kommt mal vorbei und wahrscheinlich auch so ein bisschen, um die alten Leute wieder
Spock
abzuholen.
Tritt auch immer mal wieder
genau,
auf.
Genau, ja. Spock in der ganz berühmten Folge, wo sie die Romulaner und die Vulkanier vielleicht wieder vereinigen, was auch ein bisschen mit der deutschen Geschichte zusammenhängt.
TNG weil da ist halt schon thematisch und so von der Verknüpfung, Verflechtung her mit Voyager und DS9 schon wesentlich näher dran als die Original Series. Deswegen ist TNG schon ein ganz guter Einstieg, das ist schon richtig.
Ja, und TNG kann man halt auch wirklich angucken. So mit den heutigen Gewohnheiten ist es schon noch erträglich. Ich weiß nicht, von der Originalserie gesehen habe, ist ja schon schwierig.
Die alte Serie ist halt wirklich nur Pappmaché. Also das ist halt nur Pappe.
Ja, ich meinte, bei TNG ist es auch nicht groß anders, diese Planetensets sind auch für Pappmaché. Aber
es war eben damals auch eine andere Kameraführung, andere Art zu Schauspielern, andere Einstellungen, andere Farben und so weiter.
Endlich keine Wackelkamera mehr.
aber was ich tatsächlich interessant finde, ist...
Es gibt noch eine Figur, die wir noch mit erwähnen sollten. Oh, ja. Das ist die, zu der alle gehen.
Whoopi Goldberg?
Genau, Whoopi Goldberg ist auch mit dabei und die spielt in dieser Bar, die es auf der Enterprise gibt.
10 Forward?
10 vorne.
10 vorne, genau.
Die heißt wirklich 10 vorne? Nein.
Natürlich.
Ist halt direkt übersetzt.
10 vorne. Also Stack 10 ganz vorne.
Und Whoopi Goldberg ist die Barfrau.
Ja.
Löst auch mal manchmal so ein paar Beziehungsprobleme.
Und spielt auch in einigen Episoden auch eine tragende Rolle irgendwie sogar.
Genau, obwohl sie menschlich aussieht, kein Mensch. Also gehört zu irgendwie einer, ich habe keine Ahnung, wie die Rasse heißt. Auf jeden Fall ist die schon nahezu komplett ausgelöscht, aber sie ist irgendwie 800.000 Jahre alt.
Nee, sie ist, glaube ich, so irgendwie 800, 900 Jahre alt. Das wird, glaube ich, irgendwann mal thematisiert.
Sie ist nämlich ein Time Lord, das wissen die wenigsten.
genau, sie ist ein Time Lord. Und in Wirklichkeit haben nicht die Borg ihre ganzen Verwandten ausgelöscht, sondern sie selbst.
Daleks.
Oder die Daleks.
Ist ja logisch.
Ja. Stimmt.
Jetzt vermischt Cyberman, entschuldige.
Was? Vermischt doch die Serien hier nicht so.
Ja, es waren die Cybermen.
Ich hab mal eine sehr schöne Crossover-Fanfiction gelesen mit dem Doktor auf der Enterprise und alle sind total genervt, weil der so viel redet und
ständig seinen Screwdriver benutzt.
Ja.
Also Whoopi Goldberg hat auch darum gebeten, in dieser Serie teil zu sein und ich glaube, das war auch nochmal so ein bisschen was die Serie am Anfang gerade gepusht hat. Also zu der Zeit war Whoopi Goldberg halt so auf im Höhepunkt der Karriere, also war eine ganz, ganz bekannte Hollywood-Schauspielerin und ist auf die Serienersteller zugegangen und hat gesagt, ich will da so einen kleinen Teil drin spielen. Und ihr müsst mir auch nicht so viel bezahlen. Ich nehme das, was die anderen auch so nehmen.
Ist auch ein total cooles Konzept, einfach so eine Figur einzubauen, die von einem mega bekannten Menschen gespielt wird. Im Gegensatz zu allen anderen damals, weil die Schauspieler hat ja damals niemand gekannt vorher. Das waren ja alles neue Leute.
Außer Theaterfans aus London, die dann mit...
Ja, aber gerade Patrick Stewart, der war halt komplett unbekannt. Also der war seine erste Rolle in Hollywood überhaupt.
Ja. Und dass dann eben diese Whoopi Goldberg auch noch so eine Figur hat, die einfach immer so random reingeschmissen wird.
Ja, und so mysteriös ist irgendwie. Ja. Man weiß nicht genau, was sie macht.
Genau.
Kannst du dich daran erinnern, ob die während der Laufzeit der ersten Staffel gebeten hat, da mitspielen zu dürfen oder schon bevor die Serie gedreht wurde? Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass Whoopi Gold, also dass das Guinan, die... Also
sie taucht, glaube ich, erst in der zweiten Staffel auf.
Genau, die wird erst in der zweiten taucht erst in der zweiten Staffel auf und dann immer mal wieder so alle paar Folgen als wird die dann halt auch so als Gueststar irgendwie in den Credits noch gelistet.
Ja, also sie gehört schon so zu dem Extended, nicht ständig, also Recurring Cast Members.
Ja, aber ist wahrscheinlich so ähnlich wie Broccoli oder also Barclay. Oder Chief O'Brien, der auch nur immer mal wieder alle paar Folgen auftaucht.
Ja, es ist ja auch ganz nett, wenn man so ein paar Leute hat, die immer wieder auftauchen.
Eigentlich schon sehr innovativ für die Serie damals, ne? Also auf der einen Seite dieser große Cast und dass man dann immer so auch unterschiedlich gewichtete Figuren hat irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch noch hier nochmal durchgehen müssen, mit wem die Enterprise sich so rumschlägt. Aber vielleicht so die Top
5. Du meinst diese die großen Feinde?
Ja, Feinde oder halt Plot-Devices. Ich weiß nicht, Q ist ja nicht so unbedingt immer so ein Feind, weil wenn er wirklich extrem verfeindet wäre, dann würde er sie halt alle kaputt machen.
Ja.
Denn genau, Q so ein übermächtiges Wesen, was irgendwie alles kann.
Ja, er ist so, was weiß ich, der... Weiß nicht.
Also Q ist ja eigentlich ein Wesen, was so außerhalb von Raum und Zeit existiert und irgendwie so unglaublich mächtig ist und eigentlich zu einem Kollektiv gehört, was sich selbst auch Q nennt.
Das Q-Kollektiv.
Genau, das Q-Kollektiv.
Continuum.
Genau, das Q-Continuum war es, ne?
Ja. Jo. Und er ist halt irgendwie total übermächtig und overpowered.
Also letztendlich sind es ja so. Götter, die haben gar keine Schwachstelle, oder?
Nö. Ja, sie sind halt Arschlöcher, das ist halt
ein Arschloch. Ja, zumindest Q selbst ist ein Arschloch. Von den anderen weiß man ja nicht viel.
Ja,
man
trifft halt tauchen auch mal auf zwischendurch, ja, der eine, ja. Da der andere.
Stimmt, man trifft zwischendurch mal so und dann noch so ein Mädel, was irgendwie halb Q.
Also es sind, sind göttliche Wesen, die sich eben zufällig auch mit der Enterprise beschäftigen und mit den Menschen da drauf, weil sie dann, die sagen dann immer, ach, die Menschheit ist interessant, wir spielen gerne mit euch und geben euch gerne Aufgaben,
genau.
Schmeißen euch in irgendwelche katastrophalen Situationen und gucken, wie ihr da wieder rauskommt.
Ja. Also vor allem mit Captain Picard hat ja Q, also in denen hat er ja ein besonderes Interesse ist auch interessant, dass er immer in seiner Uniform steckt, wenn er denn gerade Menschengestalt annimmt. Also der hat dann oft auch die Captains-Uniform an.
Ja. Er ist so ein bisschen Fanboy von der Enterprise, glaube ich, und würde da eigentlich auch gerne mitspielen. Aber
hat er ja sogar schon versucht.
Kann er nicht so richtig.
Ja.
Darf er nicht.
Und ich finde, er wird halt auch sehr brillant gespielt von dem Schauspieler, dessen Namen ich immer vergesse.
John Delancey.
Selbst seine Frau, die Frau von John Delancey, hat mal mitgespielt.
Okay. Ja, so immer an der Grenze zwischen so total überdreht und witzig und dann doch irgendwie so sehr weit weg von der Menschheit und sehr uninteressiert an ihrem Leiden, so wenn dann irgendeiner so meint, ja, du Alter, du hast gerade irgendwie 18 Leute zum Tode verurteilt. Er so, bitte. Ja, aber auf jeden Fall, er ist halt wirklich ein so super Plot-Device, weil wenn halt gerade wirklich nichts Interessantes passiert, dann kommt er vorbei und
wirft sie mal gegen die Borg.
Suddenly Borg oder so. Ja, genau, dann gibt's die Borg, die sind so
Hardcore.
Das Cyber, damals erstmal noch Cyber unironisch sagen konnte, gab es die Borg.
Das ist quasi die Cybermen in die
Cyborg.
Ja.
Genau, so ja. Halb
Cyborg.
Halb
genau.
Menschen oder halb
Maschinen.
Lebewesen.
Halb Mensch, halb Rammstein.
Ja. Ja, das ist so, also die Borg sind, glaube ich, neben den.
Die sind so neben den Super-Villain.
Klingonen, so die bekanntesten. Bösewichte aus dem Star Trek-Universum.
Weil die Klingonen ja in TNG Verbündete sind wiederum.
Ja.
Aber sie sind für das, dass sie so relativ selten auftauchen, sind sie schon welche der bekanntesten Figuren, die ich auch schon kannte, bevor ich überhaupt Star Trek geguckt habe.
Meinst du jetzt die Borg?
Die Borg, ja.
Ja.
Und sie sind halt auch ziemlich mächtig. So. Sie haben irgendwie, ja, sie sind halt so eine Rasse, oder eigentlich keine Rasse, eher so ein, weiß nicht, so ein Meme oder so. Die sich halt ja, die haben halt irgendwann mal angefangen, alles einzukassieren, so was ihnen begegnet. Genau, sie sind quasi wie Lolcats, nur mit im Weltraum.
Ja.
Und halt irgendwie, sie krapschen sich halt ganze andere Rassen und machen sie halt, fügen sie in ihr Kollektiv ein, indem sie ihnen irgendwie Prothesen an den Kopf schrauben.
Also es ist ja eigentlich nur so, also auf der einen Seite vielleicht technologische Übermacht kann man gar nicht sagen, weil die haben ja gar nichts so wahnsinnig. Die haben so ein bisschen, ja gut, so ein bisschen Raumschiff-Technologie, die so ein bisschen krass ist. Zum, so irgendwelche Traktorstrahlen, denen man nicht entkommen kann.
Ja, und sie sind halt auch so, wenn du einmal auf sie feuerst mit einer Waffe und dann machen richtig, sie ihre stimmt. Magic und dann kannst diese du nie wieder damit
feuern. Genau, das ist halt auch alles super adaptiv. Da müssen die Leute, die irgendwie auf Borg schießen, auch ständig ihre Modulation von ihren Phasern richtig, genau. Umstellen.
Mit einer anderen Farbe schießen.
Genau, müssen irgendwie mit einer anderen Frequenz schießen und dann nach einem Schuss oder nach zwei Schüssen
haben die sich angepasst
und sind dann plötzlich nicht mehr verwundbar. Dafür.
Also die große Superpower von den Borg ist ja irgendwie diese Vernetzung, dass die alle miteinander vernetzt sind und alle Informationen sofort teilen.
Twitter.
Ja. Eigentlich super Facebook damals.
Ja, die haben Internet. Die sind die einzigen in Star Trek-Universum, die Internet haben.
Jetzt hast du gerade meinen halbstündigen Rat.
Sehr gut.
Und ansonsten erschlagen die, glaube ich, einfach alles mit Masse, weil die natürlich so wahnsinnig viele Individuen assimilieren, dass diese dann auf ihre Feinde loslassen, dass es egal ist, wenn da mal 50 sterben, weil da kommen einfach 100 neue.
Ja, ich glaube, dass die Stärke der Borg ist halt auch, dass denen das Individuum total egal ist. Und dass sie dann halt auch einfach mal so ein paar Leute verheizen können, um dann halt ihrem Endziel näher zu kommen.
Ja.
Was es halt ist, so mehr oder weniger das Universum zu unterjochen und alle zu Borg zu machen, die sie
wir
finden können.
Wir sind die Borg, Widerstand ist zwecklos.
Genau.
Wobei das ja...
Wir werden ihre technologischen und was...
Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch geht, aber ja.
...den unsrigen hinzufügen.
We have analyzed your defense capabilities and have concluded they are not sufficient.
Das einzige Problem ist, dass die halt feindlich sind. Ja. Ansonsten sind die eigentlich ein ziemlich cooles Kollektiv, so wie diese Sternflotten-Leute, weil die sind ja innerhalb von ihrem Borg-Kollektiv, sind die auch alle peace miteinander und...
Ja, niemand braucht Geld, jeder kriegt was zu essen und so.
Ja, die kriegen ja nichts zu essen, sondern die stellen sich halt an die nächste Zapfsäule und lassen sich dann halt
lassen sich aufladen.
Nein, die stellen sich ja eher unter so eine geschmacklose 90er-Jahre-Wanddekoration.
Ja. Aber in grün, im Gegensatz zu dem echten, die damals alle blau waren.
Ja, also wir reden hier von diesen komischen drehenden Space.
Nein, diese Dinger, wo so Blitze, wo so ein bisschen Plasma oder sowas drin ist.
Ja, es gibt
kein echtes Plasma, oder?
Nee, also es gibt so wie nennt man das?
Plasmakugeln? Das ist doch dieses eine Physikexperiment mit, da sind irgendwie das ist alles aufgeladen, wenn man mit dem Finger dran hält.
Ja, aber ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie das funktioniert.
Ja. Du weißt nicht, wie das funktioniert.
Blitzding sie, also was man halt in den 80ern, 90ern so als
an der Wand hatte.
An der Wand hatte, ja.
Ich kann gerade nur Quantenmechanik.
Das sind so die beeindruckendsten.
Ja, also die zeigen dann halt, also oder die deren Macht wird halt auch gezeigt, so in so Situationen, wo sich da mal Leute aufs Borgschiff beamen und das die Borg überhaupt nicht interessiert.
Ja, sie haben ja so eine coole Policy, so sie assimilieren ganze Planeten, aber keine Individuen. Das heißt, wenn du da alleine reinläufst, dann ist es denen eigentlich ziemlich
schlimm. Es sei denn, du wirst zur Bedrohung.
Ja, genau, es sei denn, sie nehmen dich als Bedrohung wahr, dann werden sie schon handeln.
Aber dann wirst du eher geowned als assimiliert. So.
Ja.
Du wirst einfach der Brücke runtergeschubst da. Die haben ja alle so Geländer offen, da fällst du dann einfach.
Jetzt Geländer gibt es in der Zukunft nicht.
Nee. Was man vielleicht noch nennen kann als lustige Fraktion sind die Ferengi.
Darf ich kurz noch was zu den Borg sagen?
Vielleicht.
Ist auch eine der wenigen Rassen im Universum, denen dann letzten Endes auch ein Kinofilm spendiert wurde, obwohl sie eigentlich selten in der eigentlichen Serie vorkommen.
Meinst du die Matrix oder was?
Nee, ich meine First Contact.
Ach so,
der erste Kontakt.
Ja, genau.
Star Trek 8.
Ja, genau den meine ich.
Wie meinst du das? Also zum Beispiel, es gibt ja auch...
Moby Dick! Es hier wird der Schlussstrich gezogen!
Star Trek-Filme.
The line must be drawn here! Besser.
Es gibt ja auch Star Trek-Filme, wo die Klingonen zum Beispiel eine große Rolle spielen. Ich glaube, mindestens ein, zwei.
Ich rede jetzt halt von den Filmen, in denen halt die Next Generation Crew quasi spielt. Das ist ja. Das
sind leider nur drei.
Das sind ja nur. Was? First Contact? Dann, wie hießen die anderen?
Dann Nemesis.
Ja.
Und davor Treffende Generation.
Stimmt, Nemesis habe ich noch nicht gesehen.
Tu es nicht.
Okay. Ja, fand ich nur interessant, dass dann halt, obwohl sie in der Serie relativ selten vorkommen, dann ihnen letzten Endes schon ein ganzer Kinofilm gewidmet wurde.
Ist halt ein krasser Gegner, wo man auch schöne Raumschlachten machen kann.
Genau, und ich glaube, das ist halt auch das Ding.
Und die haben halt zum Beispiel, das sieht man da in diesem Film, die haben diese Zeitreise-Technologie. Ja. Also die sind ja technologisch sehr interessant.
Sind auch die spannenderen Folgen. Also es gibt ja viele Folgen in TNG, die mehr so eine ruhigere Stimmung haben, eine nachdenklichere Stimmung und sind, find ich, auch die besseren Folgen.
Und viele Feinde sind ja dann, also wenn immer in so einer einzelnen Folge mal irgend so ein außerirdisches Wesen auftaucht, das erstmal irgendwie feindlich agiert, aber am Ende dann irgendwie doch sich wieder besänftigen lässt oder so. Mit denen kann man halt irgendwie reden.
Ja.
Mit den Borg halt überhaupt gar nicht.
Die Borg interessiert es halt nicht. Die sind nicht an Diplomatie interessiert und das macht das vielleicht auch so spannend, die ganze Geschichte. Oder vielleicht auch relativ einfach, weil das macht sie halt zu einem einfachen Ziel für, sagen wir mal, Feindseligkeit von Seiten von anderen.
Die sind halt immer
also
gut
für Action. Genau, die sind gut für Action, dienen aber zwischendrin dann halt auch als Plot-Device für moralische Fragen, was ich dann wiederum sehr interessant fand. Ja.
Gut, jetzt darfst du was über die Ferengi erzählen.
Ja, die Ferengi sind, also ich finde ja zum Beispiel auch diese Q-Geschichte ist so ein total abgefahrener Kram, den die da eingebaut haben. Das würde heute in der Serie niemand mehr tun, sowas wie Q irgendwie da reinzubauen, weil es eigentlich...
Er ist halt so wunderbar random.
Es ist auch wahnsinnig anspruchsvoll eigentlich fürs Publikum, sich sowas erstmal vorzustellen und dann auch so ein bisschen die Motivation zu kapieren von diesem Wesen. Sowas würde heute niemand mehr machen. Und die Ferengi sind vielleicht sowas Ähnliches, weil die sind einfach nur, was machen die eigentlich? Das ist so ein Geldvolk.
Ja, die sind halt die ultimativen Händler so.
Ja.
Kapitalisten, Imperialisten.
Ja genau, Kapitalisten versuchen halt alles Wertvolle an sich zu reißen, um es dann wiederum gewinnbringend zu verkaufen. Das geht von irgendwelchen Artefakten über Data, wollten sie doch auch mal klauen? Oder war das eine andere Rasse?
Sie wollen irgendwie immer alles klauen und verkaufen und irgendwie
wirken. Und sind so hinterlistig, sind ein bisschen eklig, haben komische Zähne.
Also die tauchen immer auf im Weltraum auf allen möglichen Raumstationen oder Knotenpunkten so als Händler auf und sind dann eben immer so die...
Sind so ein bisschen zwielichtig.
Ja. Und die sind alle sehr klein.
Haben große Ohren.
Ja, ist lustig, wenn man das...
Also wenn das entworfen
große
hat.
Große Ohren, Omoxen.
Ja, dann ist auch lustig, ab und zu sieht man das dann halt auch an der Statur von den Ferengi, dass die dann halt von Kindern gespielt wurden. Mhm. Ist mir zumindest so beim Gucken ein bisschen aufgefallen.
Ja, das merkt man auch so ein bisschen an den Bewegungen und so, dass die nicht ganz so souverän agieren, sondern immer so ein bisschen zappelig oder so.
Genau.
Ja, dann gibt's noch die Romulaner, oder wolltet ihr noch irgendwas zu den... Ferengi sagen, nö. Also sie waren so ein bisschen konzipiert als irgendwie die Feinde, die sie dann nicht so richtig geworden sind.
Ja, sie sind halt irgendwie immer so ein bisschen lächerlich.
Ja, sie sind so ein bisschen nervig halt auch und ist sehr vorhersehbar. Sobald man da mal ein paar Folgen geguckt hat, dann denkt man, oh, jetzt da liegt ein Ferengi-Schiff irgendwie hilflos in der Gegend rum und ruft nach Hilfe und oh, ob das denn wirklich so ist.
Genau, hinterlistig.
Ja.
Die Romulaner. Da gibt es ja diese neutrale Zone, also so eine Pufferzone zwischen dem Romulanischen Imperium und
der Alliance
und der Föderation.
Ja, genau.
Alliance war ein anderes Programm.
Ja.
Und die haben sich auch irgendwie lange nicht gemeldet, die lebten irgendwie zurückgezogen und haben irgendwie Dinge gemacht, aber jetzt so in Star Trek The Next Generation kommen sie doch mal wieder ein bisschen raus und gibt so ein paar Berührungspunkte, immer mal wieder ein paar Folgen, wo es dann halt um die Romulaner geht und um anderen gibt es ja auch die eine Folge mit dieser Wiedervereinigung, wo auch Spock vorbeikommt.
Genau, dazu muss man vielleicht mal sagen, dass die Romulaner ursprünglich mal eine Abspaltung von den Vulkaniern waren, genau. Und die sind eigentlich ganz lustig. Sehen ein bisschen aus wie Vulkanier, ein bisschen grimmiger, haben ein bisschen krassere Augenbrauen.
Und vor allem haben sie krasse Shoulderpads.
und die haben die super Schulterpolster.
Ja, und dann später in der Serie, also ich habe es jetzt noch nicht wieder gesehen, aber später kommen dann noch die Cardassianer.
Die verstehe ich ja irgendwie nicht. Ich weiß überhaupt nicht, warum, was sie da sollen. Die sind irgendwie immer da und sind irgendwie böse, aber keine Ahnung, was das eigentlich alles soll.
Ja, wobei, gerade bei den Romulanern und bei den Cardassianern, das hört sich irgendwie falsch an, das auf Deutsch auszusprechen.
Ja, ist
also
egal.
Ein bisschen eher Kohl-Romulaner.
Was? Kohl-Romulaner?
Ja, es hört sich ein bisschen an wie was zum Essen. aber Gerade bei den beiden, denen wird auch sehr viel, also da wird auch oft mal eine menschliche Seite gezeigt, sodass die eigentlich gar keinen Bock auf Krieg haben, aber irgendwie sich halt gerade in einem Zustand, also gerade die Cardassianer, dass sie sich halt intern in einem Zustand finden, wo es irgendwie alles auf Krieg rausläuft, weil sie irgendwie nicht mehr mit sich selbst klarkommen und irgendwie, ja, also da werden halt auch so ein bisschen die persönlichen Abgründe der einzelnen Charaktere auf der anderen Seite so weit erläutert, dass man mit denen zumindest mitfühlen kann und so ein bisschen versteht, okay, die handeln, die machen jetzt Böses, weil sie ihre Gründe haben. Das fand ich ganz interessant.
Ja, also gerade die Cardassianer werden ja dann in den anderen Serien Deep Space Nine noch viel, viel mehr beleuchtet. Mhm. Also Cardassianer tauchen dann halt, wie gesagt, erst
ja, da sind die auch interessant.
In der späteren Staffel so ein bisschen auf. Ich würde jetzt tatsächlich sagen, so die wichtigen Feinde Q, Borg, Romulaner, so in der Gegend.
Ja.
Oder die oft auftauchen, ja, in der Serie.
Wobei es halt, gerade mit den Romulanern, da gibt es ja nicht nur Konflikte, sondern da gibt es auch viele Folgen, wo die dann mit denen zusammenarbeiten, manchmal auch müssen, um irgendwie, dass alle wieder ja, einem Problem entfliehen können.
Das Krasse an den Romulanern ist ja diese Tarntechnologie.
Stimmt.
Ja, ist interessant. Die Romulaner, die sind ein bisschen wie die...
Also die können ihre Schiffe verschwinden lassen.
Quasi. Genau, die können ihre Schiffe unsichtbar machen.
Ist das eigentlich die gleiche wie die Klingonen?
Ja, ich habe das Gefühl, die sind so was das Aussehen und so weiter angeht, kommen die von den Vulkaniern. Ja. Aber was die Technologie angeht, sind die sehr verwandt mit den Klingonen. Die haben nämlich auch Disruptors statt Phaser und die haben halt diese...
Bird of Prey.
Genau, Bird of Prey. Die sehen auch so ähnlich aus wie so Klingonenschiffe, finde ich.
Aber ihre Schiffe sind ein bisschen sauberer.
Ja.
Sieht nicht aus wie ein Zoo innen drin.
Ja, und es ist nicht immer so neblig. Ist euch das mal aufgefallen?
Ja,
dass immer so ein Nebel des Krieges auf den
Klingonen sind halt so ein bisschen so Rockertypen und die haben halt auch gerne eine Nebelmaschine.
Genau.
Ja, oder das sind einfach so Hippie-Räucherstäbchen. In der Wirklichkeit sitzt da einer an der Ecke und raucht eine Bong oder so. Das ist
nicht. Ja, die Romulaner, wie gesagt, ja, und die Klingonen, die können ihre Schiffe irgendwie tarnen, aber genau, die Föderationsschiffe, die machen das nicht, weil das ist, glaube ich, auch so ein Vertrag.
Das auch nicht,
genau, die haben irgendwie so einen Vertrag mit den Romulanern und ja, ihr dürft keine Tarntechnologie benutzen. Nur die Romulaner dürfen das.
Ja, ich weiß nicht, die Klingonen machen das ja auch. Ich habe eher das Gefühl, die Klingonen, die sind zwar Teil der Föderation, aber haben da ihre Technologie nicht weitergegeben,
weil sie irgendwie so ein bisschen paranoid. Sie sind eher so.
Sie sind ein bisschen paranoid. Also sind so Verbündete und sind da eigentlich dabei und machen jetzt auch keinen Stress und so. Meistens.
Ja, die sind, glaube ich, nicht so, die wollen halt nicht so kooperieren, die wollen nur keinen Stress haben.
Ja, genau.
Bei den Klingonen gibt es ja auch immer wieder, da gibt es ja Lursa und Betor, die Duras-Schwestern, die da auch zwischendurch irgendwie das Imperium so ein bisschen übernehmen wollen,
Stress machen.
Ja. Und auch da gibt es natürlich eine Menge Folgen, die irgendwie mit den Klingonen zu tun haben. Ja.
Aber genug davon.
Genau, ja. Ich würde mal sagen, das war so ein bisschen zum Setting, zu den Leuten, die da so mitspielen.
Ich glaube, die Vulkanier haben wir noch gar nicht direkt angesprochen, aber die spielen jetzt auch
nicht
so eine tragende Rolle.
Nee.
Ja, wenn man auch wenn man da noch so ein bisschen Fragen dazu hat, wieso, was da so die Gedanken dahinter sind, da kann man sich auch immer mal angucken. Ich verlinke das auch. Es gibt ja für so Serien gibt es ja immer mal eine, so die Bibel, die Showbible, wo halt Gene Roddenberry erklärt, was er sich so vorstellt, wie das alles laufen soll, weil das ja auch sehr viele verschiedene Autoren hat, die einzelne Folgen schreiben und dass die so ein bisschen wissen, über was sie was wichtig ist. Und da kriegt man dann auch so Sachen erklärt, wie dass sie explizit keine Folgen haben wollen, erstmal wo gegen Klingonen gekämpft oder wo die Klingonen groß auftauchen, weil das in der Originalserie ja schon aufgetaucht ist und dass sie auch mit den Vulkaniern nicht so viel zu tun haben wollen. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Da wird auch dieses, es ist eine große Familie, die durch den Weltraum fliegt, Gefühl. Das wird da auch zitiert als sehr wichtig.
Ja, das war dem Gene sehr wichtig.
Insgesamt ist ja so die ganze...
Der, übrigens Wesley hieß mit zwei Namen und deswegen auch Wesley Crusher, Wesley heißt.
Ist ja diese ganze Erzählstruktur oder was so hauptsächlich so an Stories gebaut wird in TNG, bezieht sich immer sehr stark auf irgendwelche philosophischen Fragen, was so die Menschheit betrifft und wie man miteinander umgeht und die Gesellschaft und so. Ja, das merkt man schon sehr stark. Also aus heutiger Perspektive ist es sehr, sehr, ich finde es sehr, sehr anspruchsvoll und sehr, sehr deep, würde man sagen. Ja.
Also kann man tatsächlich auch problemlos mal öfters gucken, weil dann immer mal wieder die Moral anders rüberkommt, je öfters man sie sieht. Also ich habe, glaube ich, die erste und die zweite Hälfte der zweiten oder die erste Hälfte der zweiten Staffel habe ich dann doppelt gesehen, weil ich die erstmal in SD geguckt hatte, dann irgendwie zwischendurch mal Pause gemacht habe und dann irgendwann mal, als die alle in HD rauskamen, die in HD geguckt habe. Und da fallen einem halt dann auch wieder so ganz andere Details auf, wenn man das dann nochmal sieht.
Es versucht ja auch Probleme zu beschreiben, also gerade soziale und kulturelle Probleme, die gerade auf der Erde herrschen, die halt in die Zukunft versetzt und dort Lösungsvorschläge bereitet.
Und gleichzeitig kommt aber die Moral meistens nicht so ganz so platt daher, sondern schon attraktiv verpackt, sage ich mal. Ja, also es wird auch nicht immer ganz so plakativ gemacht, sondern meistens schon so ein bisschen unterschwellig, dass man selber drauf kommen kann.
Selbst irgendwann soll ja zum Beispiel mal der Worf Blut spenden oder irgendwas im Zeug spenden, damit, um Romulaner zu retten. Und auch da geht es dann halt um seinen inneren Konflikt eigentlich, weil die Romulaner seine Eltern umgebracht haben, will er das irgendwie nicht. Und der Captain will ihm das aber auch nicht befehlen und solche Sachen.
Oder auch so ganz, ganz Sachen, die halt auch in unserer heutigen Gesellschaft eine Rolle spielen, wie so experimentelle medizinische Behandlung. Also da gibt es so eine Folge, wo Worf schwer verletzt wird und dann die Frage ist, ob er denn sich jetzt irgendwie das Leben nimmt oder dann irgendwie experimentell behandelt wird. Und sowas spielt halt auch immer eine tragende Rolle. Also ich denke, das sind halt auch so moralische Fragen, die in unserer oder in der damaligen Gesellschaft, als die Serie gedreht wurde, aber halt vor allem auch in der heutigen Gesellschaft noch sehr viel, sehr wichtig sind.
Also eigentlich eine sehr, sehr, sehr ernste Serie, genau. So vom Inhalt her.
Also es gibt da eine lustige Geschichte. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat Chef mal zu mir gesagt, du musst ein furchtbar schlechter Mensch sein, weil du nicht auf die moralische Basis von Star Trek bauen kannst. Und ich habe damals überhaupt nicht verstanden, wie so ein Serienuniversum so eine Aussage rechtfertigen könnte. Mittlerweile habe ich es verstanden. Also das ist schon krass, wie viel Moral und wie viele ethischen Fragen da transportiert werden.
Ja, das Lustige ist, ich habe die Serie damals mehr oder weniger als Kind geguckt. Mhm. Keine Ahnung, wie alt ich damals war, als es im ZDF lief. Ja, das war dann so, da war ich vielleicht so 10 Jahre alt oder sowas. Und dann ist das natürlich nochmal ganz was anderes, wenn man das als Kind irgendwie guckt. Dann ist das ja total vorbildhaft für einen und man findet das total gut und kann sich sowieso immer mit diesen Werten identifizieren und so weiter und übernimmt dann schon immer so ein bisschen auch was so. Also ich habe schon so damals gemerkt, ich habe so ein bisschen was für mich übernommen und habe versucht, das so ein bisschen nachzuleben, wie die Leute in der Serie so halt alle immer gut waren und immer füreinander da waren und sowas.
Also ich glaube, ich war dann noch nicht reif genug für diese Serie, als die im Fernsehen lief. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mal ein, zwei Folgen irgendwann, als es auf Sat.1 lief später, mal gesehen hatte. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 8, 9 oder sowas, und da konnte ich halt überhaupt nichts mit der Serie anfangen. Also das war so, ging nicht. Und ich glaube, ich musste dann erstmal so auch selbst so halbwegs erwachsen werden, um dann überhaupt mal mit den ganzen Themen wirklich was anfangen zu können.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich bin erst mit Deep Space Nine so richtig erst eingestiegen und habe die dann halt geguckt, während sie wirklich liefen, wirklich gemacht wurden und habe TNG nachgeguckt dann irgendwann mal, aber auch alle. Also ich habe die auch alle auf DVD und jetzt alle kommen sie ja gerade auf Blu-ray raus. Und da das...
Hä? Du wolltest doch was sagen, oder nicht?
Ja, aber nicht so dringend. Ach so. Sonst hätte ich mich schon längst eingemischt.
Ja, durch die Zeit natürlich auch, wenn man jetzt nochmal auf die Machart so ein bisschen geht, von den Effekten her ist es halt schon ein bisschen anders, als es heutzutage ist.
Das kommt jetzt drauf an, welche Version man sich anguckt.
Ja. Ja, teilweise.
Weil ja in der Remastered HD, keine Ahnung was, Version jetzt, die jetzt neu von TNG rausgebracht wird gerade, sind die ganzen
sind viele Effekte, aber die...
Die ganzen Modelle, mit denen die damals durch den Weltraum geschippert sind, ja durch CGI-Effekte ersetzt worden. Genau,
das sieht auch ganz hübsch aus, muss ja, man sagen.
Passt so gut dazu.
Also es sieht jetzt nicht, also es sieht, wirkt nicht wie ein Fremdkörper, sondern es passt gut in die Serie, aber es sieht dann auch ganz gut aus. Und wenn man sich das Ganze dann auch in HD anguckt, dann sieht man halt auch erstmal, was für ein großartiger Schauspieler Patrick Stewart ist. Da sieht man ja dann tatsächlich so die Gesichtsmuskeln zucken, ja, wenn er sich dann irgendwie aufregt und so. Das ist ja dann schon ganz hübsch.
Genau, also werden sie gerade in HD neu rausgegeben. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei der vierten Staffel.
Ich glaube, Staffel 5 ist seit kurzem verfügbar. Zumindest in den USA kann man die Staffel 5 schon auf Blu-ray kaufen.
Genau, es ist gerade so, jedes halbe Jahr kommt eine neue Staffel raus. Die machen sich da auch richtig Arbeit. Es ist ja früher auf Film gefilmt worden, also nicht auf Video.
Analogfilm.
Analogfilm. Ja. Und die mussten komplett neu eingelesen werden, komplett neu geschnitten werden, weil der Schnitt halt später dann schon in SD gemacht worden ist. Und die machen gerade eine Menge Arbeit da, um das nochmal in unsere heutige Zeit nochmal zu transportieren.
Das ist auch eine gute Möglichkeit für Paramount, einfach nochmal Kohle mit dem Material zu machen.
Ja, gut. Klar, das Franchise ist groß genug und wir hatten schon lange kein neues Star Trek mehr, das jetzt nochmal die Sachen rauszugeben.
Es gibt noch genug Fans, die alten Sachen kaufen.
Aber auch neue Fans zu erreichen, wie zum Beispiel Flydie, der das vorher noch nie gesehen hat und sich jetzt die Sachen zum ersten Mal in HD anguckt und ihr scheinbar gut findet, oder?
Natürlich. Ja. Also super. Wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, ich gucke gerade nichts anderes mehr. Ja. Ich bin dann auch irgendwann dazu übergegangen, also die ersten vier Staffeln habe ich in HD geguckt und danach bin ich jetzt halt auch dazu übergegangen, das Zeug in SD zu gucken.
Oder war das noch ein Jahr?
Ja, nein. Weil ich wollte dann nicht lang genug warten, dann gucke ich mir es lieber nochmal an, wenn es dann alles nochmal verfügbar ist, irgendwann ein paar Jahren.
Ja, also um mal wieder, ich weiß nicht, wollen wir wieder zurückkommen zu so... zu der Serie.
Wenn du möchtest.
Ja, ich habe jetzt gerade voll den Faden verloren. Nee, was ich nämlich vor einer Viertelstunde sagen wollte, ist, was an dieser Serie halt so auffällig ist, dass sie sich halt wirklich so den Mut hat und auch irgendwie einfach sich die Zeit nimmt, so ganz, ganz komplexe Geschichten oder eher so komplexe Themen irgendwie anzusprechen und halt auch so überhaupt nicht dem Zuschauer so billig irgendwie daherzukommen, so, oh, jetzt machen wir Action-Szenen und sonst nichts, sondern da gibt es dann Folgen, da diskutieren sie eine halbe Stunde lang über irgendwelche ethischen Fragen und alles Mögliche. Oder es gibt irgendwie Folgen, wo man erstmal so die ersten 5 Minuten hören sie, dann gehen sie erstmal zusammen auf ein Konzert und reden irgendwie ein bisschen über Bach, bevor irgendwas passiert.
Ja, ja. Es gibt halt auch sehr viele Konzepte, die in der Serie vorkommen, die später vielleicht von irgendwelchen Kinofilmen aufgegriffen wurden. Also gerade jetzt so, es gibt da so Episoden, die erinnern stark an sowas wie Inception zum Beispiel, wo dann irgendwie so, ich habe jetzt irgendwie ein Holodeck in einem Holodeck, oder es gibt irgendwie, man kann nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt Realität, ist es Traum, ist es Wahnvorstellung bei manchen Folgen. Also das ist halt auch... Es passiert sehr oft, dass man eine Serie anfängt zu gucken und dann guckt man da drauf und schaut 30 Sekunden und plötzlich explodiert die Enterprise und man denkt, wow, was ist da gerade passiert? Und ist als Zuschauer irgendwie so in so einen Sog reingeworfen und erstmal komplett desorientiert, was da eigentlich passiert. Und man braucht dann im Endeffekt die komplette restliche Folge, um dann meistens, oder Doppelfolge, um dann überhaupt mal wieder klarzukommen und zu verstehen, was ist denn da gerade jetzt überhaupt passiert.
Ja, so ist sie halt, ist halt... Es wird halt irgendwie nicht immer so viel so recht gemacht dem Zuschauer. Und man hat auch das Gefühl, sie hatten halt auch so ein bisschen Spielraum und mussten jetzt nicht so... Es war nicht irgendwie immer das Management von dem Sender da, das ihn mit der Quotenpeitsche auf den Rücken geschlagen hat, sondern sie konnten halt auch immer mal so ein bisschen experimentieren und so verschiedene Folgen machen, die irgendwie ganz verschiedene Themen. Und dann gibt es dann plötzlich mal so Holodeck-Folgen, wo sie dann irgendwie so Sherlock Holmes Tribut zollen oder irgendwie Dixon Hill Geschichten und alles Mögliche. Ja.
Das ist ganz, ganz witzig auch, weil in Star Trek, in der Originalserie, wurden einfach immer Planeten gefunden, wo irgendwelche komischen Zustände herrschten. Zum Beispiel ein Planet, der irgendwie aussieht wie die Erde in den 60ern oder so.
Beamen wir da runter und machen irgendwas.
Genau. Und jetzt hat man das ein bisschen
Deswegen gab es ja selbst
verlagert und hat einfach gesagt, okay, es gibt einfach ein Holodeck, das ist vielleicht ein bisschen logischer und gleichzeitig hat man mehr Möglichkeiten, andere Schauplätze aufzumachen.
Ja, ist auch sehr interessant, wie das Ganze auch mit dem Transporter und so weiter entstanden ist, weil das ist ja, glaube ich, aus einer technischen Notwendigkeit entstanden, weil sie halt solche Außenszenen oder solche Reisen zu anderen Planeten mit einem Space Shuttle oder mit
das
einem
Landen, Shuttle oder so. Das Landen mit einem Shuttle wäre zu teuer gewesen.
Genau, also das konnten die, das also gerade in der Originalserie, wahrscheinlich auch später in TNG, hätten die sich das vom Budget her, von CGI-Effekten oder sowas, hätten sie sich das nicht leisten können. Und darum wurden dann halt diese ganzen Transporter so eingeführt, wie sie denn eingeführt wurden. Das finde ich dann halt auch ganz interessant, dass es irgendwie sowas ist, weil, oh ja, ist total futuristisch, aber das ist so futuristisch, weil die das so machen mussten, weil das so ein relativ bequemes Vehikel war, um dieses Budgetproblem zu umschiffen.
Und gleichzeitig sind aber sehr viele interessante Transporter-Stories entstanden.
Ja. Genau, also gut, in Dings, in The Original Series, da sieht man ja wahrscheinlich, ich habe es jetzt selber nicht groß gesehen, ich habe da mal ein, zwei Folgen gesehen, sieht man da großartig was irgendwie mit Shuttles oder sowas? Glaube ich nicht, oder?
Gibt es, glaube ich, auch.
Ja, gibt es auch.
Aber noch, glaube ich, noch viel weniger als in TNG.
Also
TNG gibt es ja auch Shuttle-Episoden.
Ja, genau, aber wo man es zum Beispiel sehr häufig sieht, wo auch die Leute sehr, sehr kritisch mit der Transportertechnologie umgehen, ist zum Beispiel bei Enterprise.
Ja, da ist es ja, das ist ja auch
da ist es
ja
neu. Genau, das ist ja komplett neu, genau. Das Beam erfunden worden und noch ein bisschen fehleranfällig.
Aber wird es ja auch nur für Gegenstände verwendet und nicht für Menschen.
Oder nur in ganz, ganz krassen Notsituationen.
Ja, und ich glaube, in Enterprise.
In TNG ist es die Sache gewesen, dass der Frau Dr. Polanski sich nicht beamen lassen wollte, weil sie da auch ein bisschen Phobie hatte dagegen und es dann nur mal gemacht hat, weil der Transporter sie retten konnte, weil sie dann irgendwie noch ein Gen gefunden haben und sie dann irgendwie wieder säubern konnten von irgendeinem bösen Virus,
der bei auf Enterprise war es ja dann so, dass, glaube ich, sogar in der Serie, in einer Episode, wurde halt der Transporter von denen dann das erste Mal irgendwie für Lebewesen verwendet, obwohl die vorher damit immer irgendwelche Sachen transportiert haben. Ja. Aber das ist eben so, weil Enterprise setzt ja eben auf diese ganzen Sachen aus den alten Serien auf.
Genau.
Und versucht halt, also Enterprise hat eigentlich immer nur versucht, so ein bisschen aus den Sachen, die man schon weiß, noch was Interessantes rauszuziehen.
Ja, das ist so ein bisschen, man versucht halt ein bisschen retrospektive Kohärenz zu schaffen, dass man da halt sagt. Entschuldigung. dass man dann halt sagt, okay, man weiß schon alles, wie es ist und man versucht halt dann halt zu erklären, zu herzuleiten, wie kommt es denn zu diesem Zustand. Ja.
Jetzt wissen wir das auch.
Ja.
Genau. Gut, dass wir uns da einig sind.
Ja.
Mögt ihr das dann?
Super, total gut.
Also, so, jetzt können wir das empfehlen. Sollten es die Leute gucken? Wer soll das gucken?
Alle. Jeder.
Alle,
jeder. Also jemand, der sich für Science Fiction interessiert, sollte auf jeden Fall mal eine gehörige Portion Star Trek geguckt haben, um zu schauen, wie hier die Interpretation von Science Fiction einfach aussieht. Und die ist ja sehr, sehr spezifisch und bezieht sich ja sehr auf realistische Annahmen. Im Gegensatz zu vielen anderen Science-Fiction-Geschichten ist es hier echt sehr, sehr, man versucht nah am Menschen irgendwie dran zu sein, so wie es sein könnte.
Es ist halt eine sehr menschliche Zukunft irgendwie. Also ich weiß nicht, ich finde, das merkt man auch in der Stimmung, die diese Serie so mitbringt. Das ist irgendwie so eine sehr warme Grundstimmung, so sehr, sehr freundlich irgendwie, so auf diesem Raumschiff. Das ist irgendwie, die sind alle sehr gut zueinander. Es ist so ein bisschen so eine sehr familiäre Atmosphäre auf diesem Schiff. So, die mögen sich alle und sie vertrauen sich. Und diese Zukunft ist halt auch so, dass sehr viel auf Komfort geachtet wird. So, es ist irgendwie eine sehr, so Quality of Life ist halt dann nicht nur so zufällig, sondern es ist halt wirklich wichtig. Das ist schon sehr interessant. Vor allem, also,
wenn man eben sowas wie zum Beispiel Battlestar Galactica mag, wo es eben schon so ein bisschen rauer zugeht und auch, keine Ahnung, wo es dreckig ist und wo Leute miteinander kämpfen, weil sie sich nicht leiden können. Oder wo vielleicht auch mal Sex stattfindet. Ich glaube, Sex in Star Trek gibt es vielleicht zwei, drei Mal.
Es gibt Andeutungen, aber nie.
Data, voll funktionsfähig.
Ja, aber nie große, also nichts Explizites.
Ja. So. Also so diese ganze etwas rauere Darstellung, die es vielleicht in anderen Serien gibt, gibt es hier einfach nicht. Das ist schon alles sehr sehr sauber. Clean und angenehm und harmonisch.
Also
und
so. Auch wenn man sich die Brücke so anguckt, das ist alles so sauber geleckt, als würden da die ganze Zeit irgendwelche Roboter durchgehen und irgendwie ständig nur putzen. Auch die ganzen Scheiben, wo man ja auch antatschen kann.
Aber es ist eben die wahrscheinlich
das trotzdem... Das ist aber auch kein Glas, das transparent ist alle Aluminium.
Ui, ja, stimmt, ja, richtig, genau, ja.
deshalb gibt es vielleicht auch keine Flecken, man weiß
Computer,
es nicht.
Computer, ne? Computer.
Aber trotzdem ist es... glaube ich, schon so ziemlich das Komplexeste, was es im Science-Fiction-Bereich so im, als Video, als Film und Serie gibt, wo man sich, wo die meisten Sachen da sind im Universum, die gezeigt werden und wo einfach auch viel Details ausgearbeitet sind.
Auch wenn es vielleicht auch so ein bisschen der Prototyp für wir schnappen uns jetzt mal ein Raumschiff und fliegen durchs Universum ist, da passiert halt so unglaublich viel mehr. Und ich denke, das Interessante an Star Trek ist auch so die Technologie, die gezeigt wird, aber halt vor allem die Gesellschaftsutopie, die dabei gelebt wird. Und das fehlt mir halt jetzt so im Nachhinein bei vielen anderen Sci-Fi-Serien, die ich jetzt mal so gesehen habe. Also gerade jetzt, wo du es angesprochen hast, Battlestar Galactica ist schon ziemlich cool, aber kann sich halt nicht mit Star Trek messen.
Sie hat halt eine Einstellung. Das haben halt viele Serien nicht oder auch vieles scheint es auch nicht zu haben oder es ist auch nicht so wichtig. Aber bei Star Trek merkt man halt, dahinter steht irgendwie so eine Meinung, so eine Position, wie die Zukunft aussehen sollte oder wo die Menschheit sich hinentwickeln sollte, so eine Position, was ist gut, was ist böse, was ist richtig. Und ich finde, das tut so einer Serie, also zumindest dieser Art von Serie, auch sehr gut, wenn sie halt Prinzipien hat und diese Prinzipien halt auch wirklich diskutiert und reflektiert und verteidigt. Wobei, was wir ja noch nicht angesprochen hatten, ist, dass auf der Enterprise oder so in dieser Zukunft ist ja so Gleichberechtigung ist irgendwie angekommen, so theoretisch. So, also es wird immer gesagt, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Das war doch damals im 20. Jahrhundert, als man noch dachte, dass Frauen keine Führungspositionen haben können.
Wobei man hier, glaube ich, dann schon wieder, also die haben diesen Frauenschritt vielleicht sogar ein bisschen übersprungen. Weil die sind schon dabei,
Postgender.
Die sind schon dabei, Androiden und Klingonen gleich zu berechtigen. Und bei den Frauen, ja, also es gibt zwar Frauen, die halt tragende Rollen spielen, aber die ganze Entscheidungsriege, die Leute, die Entscheidungen treffen, sind trotzdem Männer.
Genau, ja, es ist nicht so ganz, es ist eher so ein bisschen Lipservice und es wird nicht so richtig durchgezogen, weil so die Frauen in dieser Serie haben halt immer noch so die klassischen Klischee-Frauenaufgaben, so die müssen, so sie kümmern sich so um so die Gefühlssachen und die Medizin.
Squishy Science.
Squishy. Aber halt jetzt, das war dann erst bei Voyager dann mit einem weiblichen Captain und so. Ich will das jetzt Star Trek auch nicht zu sehr vorwerfen. Das ist ja sicher auch Kind seiner Zeit und war da dann auch schon recht wegweisend.
Also, ich meine selbst, also wenn man jetzt Star Trek an sich nimmt, die erste Serie, da der Pilotfilm, der so nie ausgestrahlt wurde, da war zum Beispiel der erste Offizier, und der erfahrenste Offizier war eine Frau, nämlich die jetzt in Star Trek TNG die Loxana Troy gespielt hat, die Frau von Gene Roddenberry.
Ach, das ist die Frau?
Ja.
Ah, okay.
Die war da Nummer 1 und war der erfahrenste Offizier, aber das kam halt in den 60ern gar nicht so an. Ja.
Ja.
Und ja, Kind seiner Zeit, also auch in den 90ern war das Thema, glaube ich, noch präsenter, als es das dann heutzutage ist.
Ja, es gibt tatsächlich auch Folgen, wo sowas mal explizit angesprochen wird, wo sie dann mal so Planeten besuchen, wo es dann genau umgekehrt ist, wo dann halt die Frauen noch die dominante Rolle einnehmen und größer und stärker sind als die Männer und die Männer mehr oder weniger nur so zum persönlichen Spaß der Frauen gehalten werden.
Das ist eine ganz komische Folge.
Ja, die ist auch sehr verwirrend, aber ich meine, es gibt
Sklavinnen, diese grünen.
Grünen.
Ja. Und ganze Vergnügungsplaneten, wo du auch tun kannst und machen, was kannst. Risa.
Ja, Risa, da ist
es. Das ist irgendwie so der Partyplanet.
Ja, das ist also der Hardcore-Partyplanet, wo irgendwann mal auch Riker irgendwie Urlaub macht und dann die Drogen mit heimbringt. Und so.
Ja, aber was noch?
Was das ist halt, Ibiza.
Genau, Riser ist quasi Ibiza.
Das Mallorca des Weltraums.
Ja.
Was mir jetzt auch irgendwie irgendwann mal aufgefallen ist, was auch irgendwie so komplett ausgespart ist, so Also Homosexualität gibt es in der Zukunft irgendwie nicht mehr. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Position von Roddenberry irgendwie ist, so, ja, das ist jetzt nur so, das hört schon irgendwann wieder auf, dieser Unsinn. Oder ob sie halt dann nicht drüber reden wollten, ich weiß es nicht, mir ist es nur aufgefallen. Ja,
oder es hat vielleicht wirklich nicht in die Zeit gepasst.
Es sind halt lustigerweise ist es, glaube ich, in keiner einzigen Star Trek-Produktion irgendwo ein Thema. Auch nicht in den neueren Filmen.
Also ich kann mich nur daran erinnern, dass es mal so thematisiert wurde. Aber ich meine, so
da Sex kein Thema ist.
Ja. Ja gut, aber Homosexualität hat jetzt nicht nur was mit körperlichem Sex zu tun.
Ja, oder auch sowas wie Transgender-Fragen
ja,
oder
aber
sowas.
Ja, aber warum spielt es denn sonst eine Rolle, wenn alle Menschen gleich sind und alles normal funktioniert?
Ja, man sieht ja Paare und die Paare sind halt nicht gleichgeschlechtlich oder zum Beispiel.
Genau, es gibt ja auch Leute, die halt miteinander Liebe haben, also sich wirklich mögen.
Miteinander Liebe
haben. Ja, Star Trek wird es ja immer sehr reduziert dargestellt, aber es gibt ja trotzdem Menschen, die sich gegenseitig mögen, offensichtlich, und das sind aber immer Mann und Frau.
Ja, es werden auch Kinder geboren und so.
Ja.
Ich glaube, es gibt eine Folge, wo sowas mal ein bisschen thematisiert wird, aber das ist dann halt auch nur, da gibt es ein Volk, wo dann irgendwie das Geschlecht unterdrückt wird und alle irgendwie neutral sind und das Einzelne gibt, die dann irgendwie versuchen, ihr Geschlecht auszuleben. Sowas könnte man vielleicht ein bisschen als eine Metapher für Homosexualität sehen. In der damaligen Zeit vielleicht, dass die sich dann immer verstecken mussten und heimlich treffen mussten und so.
Also die Themen werden dann schon angesprochen auch, aber sie werden halt nicht in diese idealisierte Vision von der Menschheit integriert, sondern es bleibt halt eine Episode dann.
Ja, genau.
Ja, diese Hermaphroditen-Folge ist auch irgendwie etwas strange. Aber mir ist das, glaube ich, auch hauptsächlich aufgefallen, weil ich lese halt relativ viel Sci-Fi im Moment gerade. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich das irgendwie viel lese. Und halt auch so viel ganz relativ aktuelle Sci-Fi. Und auch das ist tendiert auch dazu, so ein bisschen hart Sci-Fi zu sein. Also die halt wirklich sehr...
Mit Sex dann.
Nicht deswegen, aber auch... Nein, nicht wirklich deswegen.
Also da geht es halt eher so um die Science,
oder? Hart ist die Science, nicht die Penisse. es ist halt das Ziel, so ein bisschen... Egal, Themawechsel. Auf jeden Fall dabei, da sieht man halt, wie das aussieht, wenn man heute unseren aktuellen Themen so in die Zukunft weiternimmt. Und wenn man das mit Star Trek vergleicht, ist es halt ziemlich interessant, weil da ist dann halt so Internet und Computer und Nanotechnologie und Biotechnologie ist halt total wichtig. So irgendwie die Menschheit sieht dann halt nicht mehr aus wie die Menschheit, weil sie sich halt irgendwie inzwischen ordentlich selbst gepatcht haben und die Hälfte lebt sowieso nur im Computer. Und irgendwie, die meisten haben sich entschieden, kein explizites Geschlecht anzunehmen oder sonst was. Und das finde ich dann doch ganz interessant, weil bei Star Trek sieht man ja so eine Zukunft von vor irgendwie jetzt inzwischen 20 Jahren. Und dann sieht man halt auch die Themen, die damals so wichtig waren. Und das war halt nicht das Internet, was man ja auch heutzutage ist, kommt es einem natürlich dort lächerlich vor, dass die so, sie haben halt so einen großen Computer an Bord, aber halt sonst nichts. Und so. Und
sie haben Data.
Und sie haben Data, aber sie haben halt nicht so.
Aber Data ist zum Beispiel auch nicht online.
Genau.
Der hat seine eigene Datenbank dabei, wo das ganze Wissen drin ist. Keine Ahnung, ab und zu
synchronisiert. Doch, manchmal machen sie Datenbankabfragen. Ja,
ab und zu synchronisiert er sich vielleicht mit dem Computerkern von der Enterprise, aber es gibt jetzt auch keine. Es gibt, glaube ich, sowas wie eine Datenverbindung zur Sternflotte.
Aber es gibt so ein bisschen dieses
Aber es ist eher so Weltraumpost und nicht Weltrauminternet.
Ja. Genau, also es ist alles sehr offline.
Ich glaube tatsächlich, die einzigen, die Internet haben, sind die Borg.
Aber die haben auch, die haben eigentlich nur WLAN.
die Borg haben nur WLAN. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn du das Internet als kollektives, also das Wissen des Kollektivs siehst, dann ist es ja schon, also ich meine, dann haben sie halt WLAN-Internet.
Ja, also das Internet wäre jetzt für mich auf Star Trek übertragen, dass halt alle miteinander dass es ein Netzwerk gibt, in dem alle miteinander kommunizieren können.
Ja, und das ist halt, also gerade die ganze Kommunikation, die ist halt schon sehr, sehr oldschool.
Es kommt halt aus den 80ern.
Ich glaube, da konnte man halt auch noch nicht so weit denken, dass es... Dass
so eine Vernetzung überhaupt mal ein Thema sein kann.
Genau. Aber trotzdem hatten sie schon Laptops und haben Videochats gemacht.
Klar. Stimmt, die Laptops sehen aber auch sehr lustig aus. Ne? Ja.
Ich finde es eigentlich am lustigsten, dass diese Tablets, die sie mit sich rumtragen, dass sie einfach genauso aussehen wie die Kindles heute. So hässliche Plastikdinger.
Ja, die sind halt billig und disposable und die kannst du
wegwerfen. Ja, und sie haben auch immer mehrere. Sie haben auch nicht so mehrere. Das finde ich immer besonders lustig. Hier sind die Unterlagen.
Stapel Pads. Wo man gar nicht weiß, warum sind das jetzt mehrere? Sind die thematisch sortiert oder haben die so wenig Speicher, dass man mehrere braucht?
Ja, Ja, die hatten damals so, selbst Data hat nicht unendlich viel Speicher. Der hat auch nur irgendwie 100 Exabyte.
Also es ist schon, also wenn man sich für so Science Fiction interessiert, die einfach ein bisschen ab einem bestimmten Zeitpunkt realistisch in die Zukunft gedacht hat, dann ist man bei Star Trek schon richtig, wenn man es nicht ganz so fantastisch haben möchte einfach.
Ja.
Was ich auch noch gut finde, ist tatsächlich, dass so diese Brückencrew so eine Familie ist und sich nicht untereinander bekriegt. Irgendwie, wenn man jetzt Science Fiction guckt, zum Beispiel Stargate Universe oder Defiance oder so, da geht es immer, dass die Hauptcharaktere irgendwie Konflikte untereinander austragen. Wie der eine hat eine Hidden Agenda, der muss irgendwie irgendwelche Sachen tun, damit er irgendwie den anderen aussticht, um die Macht zu erreichen. Und der dritte hat irgendwie das Geheimnis, was er irgendwie keinem erzählt und so. Und das gibt's halt in
Star Trek. Deswegen würde man sowas wie TNG heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr schreiben. Ohne diese Konflikte.
Ich glaube, das ist halt auch viel, also so Konflikte sind halt schon ein Thema, was viele Serien eigentlich interessant macht, weil wenn man es dann so mal sich die Konflikte wegdenkt, dann sind halt viele Serien einfach total uninteressant, weil die Charaktere an sich nicht besonders viel hergeben.
Ja, aber das hat Star Trek The Next Generation geschafft eben. Ohne dass die Hauptcharaktere sich irgendwie gegenseitig bekriegen, ohne Macht kämpfen und so viele Geheimnisse voneinander haben, trotzdem eine spannende Serie zu machen, die selbst heute noch geguckt wird.
Ja, genau, und die heute auch noch aktuell ist und Spaß macht. Also ich finde halt, die Serie ist halt auch sehr gut gealtert. Also jetzt gerade im Gegensatz zu Enterprise, was ja deutlich ein paar Jahre später gedreht wurde, fühlt sich TNG deutlich moderner an, was vielleicht auch daran liegen mag, dass in Enterprise sehr viel mehr CGI benutzt wurde und das halt nicht gut gealtert ist.
Naja gut, also in der originalen Variante ist ja fast gar keine CGI drin. Also das sind alles Modelle, die Enterprise, selbst für die Nachaufnahmen hatten sie jetzt die alten Modelle wieder rausgeholt und nochmal komplett neu abgefilmt. Auch diese Monster zum Beispiel in der ersten Serie, das ist ja alles nur gebaut gewesen. Das sind alles nur irgendwelche Puppen, die sie irgendwie abfotografiert, abgefilmt haben und die sie dann irgendwie reingemalt haben. Auch die ganzen Planeten sind alles nur gemalte Objekte und nicht irgendwie Computeranimation.
Ja, sie ist, also ich weiß nicht, sie ist, glaube ich, so, die Inszenierung ist schon gealtert. Also ich weiß nicht, heute würde man Sachen wahrscheinlich nicht mehr ganz so langsam und bedacht und sehr extrem ruhig mit sehr, sehr begrenzten Sets inszenieren. Aber die Themen sind halt irgendwie relativ zeitlos. Ich meinte, die sieht sich halt so in so einer gewissen Tradition, in die man halt auch irgendwie Shakespeare, wenn man will, so stellen kann. So, sie versuchen so the human condition irgendwie zu beleuchten. Und das sind Themen, die werden ja nicht alt, so die Fragen. Ja. Wo gehen wir hin? Was wollen wir hier? Und so, das geht ja nicht weg. Ja, aber was ich auch an Star Trek sehr, sehr schön finde, ist so dieses, es hat halt schon noch diese Tradition der Seefahrergeschichte. Weil ich weiß nicht, ich habe als Kind sehr gerne Horatio Hornblower gelesen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so eine Serie von, glaube ich, 12 Geschichten von so einem, der so eine Karriere in der Navy macht und die napoleonischen Kriege so mitbekommt. Und daran erinnert mich das halt immer so mit dem Captain und dem ersten Offizier. Und es gibt so eine Brückencrew, die alle die besten Freunde sind und die dann irgendwie durch die Gegend fahren und sich Sachen angucken. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ich finde, da merkt man auch einfach, wo das alles herkommt.
Ja, und ich meine, die hatten damals das gleiche Problem, sind irgendwo hingefahren, wo sie nicht wussten, wo sie ankommen und haben Sachen entdeckt dann noch, neue, was die Enterprise-Crew ja auch macht. Habt ihr eine Lieblingsfolge, so, was, wo man sagt, okay, das stellt irgendwas ganz besonders Tolles raus?
Also ich glaube, wir hatten ja in der Pre-Show schon mal ein bisschen diskutiert. Ich glaube, also als All-Time-Favorite hat sich da wahrscheinlich Siena Light rausgestellt und vielleicht so die Nachfolge-Episode Lessons, wo es halt im Endeffekt um Charakterentwicklung bei Jean-Luc Picard geht. Der dann halt irgendwie mal innerhalb von ein paar Minuten so ein komplettes Menschenleben durchleben muss und dann plötzlich lernt, Flöte zu spielen und so Geschichten.
Ja, die Melodie geht mir auch schon seit 3 Stunden nicht mehr aus dem Kopf raus.
Danke. Okay.
Ja, genau. Ja. Also das macht die ganze Zeit in meinem Kopf so. Also es war genau. wirklich eine coole Episode. Das also er durchlebt was auf einem sterbenden Planeten passiert und das war irgendwie die letzte Sache, die noch abschicken konnten.
Ja.
Und diese Flöte hat er da irgendwie spielen gelernt.
Genau, und sie treffen eine Raumsonde an, die plötzlich sich telepathisch mit dem Captain verbindet, der dann ohnmächtig wird und irgendwie in einer Welt aufwacht, die er nicht kennt und von Leuten umgeben ist, die er nicht kennt und die plötzlich lebt auf einem Planeten, deren Stern oder dessen Stern gerade stirbt und durchlebt da halt im Endeffekt so eine Lebenszeit von einem Menschen, der auf diesem Planeten dann mehr oder weniger stirbt, genau.
Ja, es ist irgendwie schön, weil so menschliche Geschichten hat man ja manchmal nicht so viele, aber ja. Das ist wirklich so eine, das ist im Prinzip einfach nur Familienleben und es ist halt wunderschön. Und eines der Sachen, wenn wir schon dabei sind, zu sagen, was uns an dieser Serie gut gefällt, ist halt auch, dass die Schauspieler recht gut sind und vor allem Patrick Stewart quasi alleine. Also man merkt so richtig, in der ersten Staffel reißt er halt die Serie quasi noch alleine.
Ja.
Und in den späteren, und es ist dann auch irgendwie schön dabei zuzugucken, wie so im Laufe der Zeit, wie sie so alle so langsam ihre schauspielerische Fähigkeiten so entwickeln und auch so ein bisschen, glaube ich, so unter der führenden Hand von Patrick Stewart, der ja wirklich erfahrener Shakespeare-Schauspieler ist, was man natürlich immer gerne sieht, weil er zitiert ja auch zwischendurch immer gerne. Zusammen mit Brent Spiner, finde ich, also der Data, haben sie so eine sehr schöne schauspielerische Darbietung auch. Aber Lieblingsfolgen, ja, was ich mir noch aufgeschrieben ist diese Darmok-Folge. Ja,
die ist super.
Was auch so toll ist an Star Trek, sind halt diese Folgen, die halt auch so komplett irgendwie rausfallen und die einfach nur so ganz poetische, schöne Geschichten erzählen, ohne dass es jetzt unbedingt Star Trek sein muss. So, das könnte man halt auch total standalone einfach so zeigen. Und es geht halt darum, um eine Spezies, die im Prinzip nur über Metaphern kommuniziert und über eben Metaphern aus den Mythen dieser Rasse und dann erzählt der Picard ihm dann zwischendurch dann Gilgamesch und es ist irgendwie alles total wunderschön und so. Du möchtest was zitieren, Pleidi?
Ich habe nur hier so Damok and Yalat at Tanagra.
Ja.
Also das ist im Endeffekt halt, worum so es in der Serie dann geht.
Und dann irgendjemand typ his arms wide und das ist dann irgendwie Gastfreundschaft. Es ist ein sehr, sehr, sehr schön.
Timber, his arms wide.
So, jetzt dürfen wir noch eine Folge und dann habe ich keine Lust mehr, über einzelne Folgen zu reden.
Ich mag ja die ganzen Q-Episoden, weil die so schön einfach absurd sind und weil es so komplett abgehoben ist und sich an keine Regeln mehr hält und eigentlich alles immer geht und die dann auch wirklich in den Folgen alles machen. Die Figuren überall hin transportieren, wo sie gerade gebraucht werden und alle möglichen Konstellationen herstellen, wie sie halt gerade so passen.
Ja, und plötzlich hat dann der Captain Strumpfhosen an das Robin Hood.
Ja.
Das ist auch eine der bizarrsten.
Das ist auch sehr amüsant, ja.
Fantastisch.
Ja.
Gut, dann sagen wir noch, wo könnt ihr die Dinger kaufen?
Ich weiß nicht, sind wir nicht noch dabei zu sagen, was wir gut und was wir schlecht finden?
Achso, gibt es auch schlechte Sachen zu sagen?
Es gibt so ein paar Inkonsistenzen.
Es gibt so ein paar, ja, ich finde, also Inkonsistenz weiß ich nicht, aber es ist manchmal so ein bisschen inkonsequent, so in der Menge an Durchdachtheit und Realismus, die man so zulässt. Weil zum Beispiel, ich glaube ihnen halt nicht, dass sie so super Advanced-Technologie haben, aber irgendwie nicht in der Lage sind, mal ein vernünftiges Team zusammenzustellen, das irgendwie auf so ein Raumschiff gehen kann und sich nicht wie die totalen Amateure verhält, wenn da jemand mit einem Phaser steht. Weil das ist immer so, sie kommen da hin und plötzlich wird das Feuer eröffnet und dann ducken sie sich hinter irgendwas und machen nichts und lassen sich wieder wegbeamen. Und das ist dann irgendwie...
Ja gut, aber das passt doch eigentlich zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass das ja hauptsächlich ein Forschungsschiff ist und die halt eben die haben zwar schon Waffen und haben sicherlich auch irgendwie ein bisschen so Kampfausbildung, aber das ist einfach nicht der Fokus, oder?
Würde das
nicht dazu passen?
Ich denke, dass man sich das schon so erklären kann, aber es ist irgendwie immer so ein bisschen so, sie verhalten sich dann doch teilweise sehr, sehr inkompetent in so Situationen, in denen es irgendwie gefährlich wird.
Aber das ist ja dann meistens wie immer der Story geschuldet, damit es auch funktioniert so.
Ja, also oft ist es halt auch so, dass dann bestimmte so Experimente mit jetzt dem Warp-Antrieb oder irgendwelche Optimierungen sonst was halt als Plot-Device benutzt werden, um jetzt irgendwie eine Situation zu schaffen, wo dann irgendwie so das komplette Raumschiff am Rande des Abgrunds steht und irgendwie der Warp-Core-Breach bevorsteht. Das wirkt manchmal ein bisschen konstruiert. Ja. Also,
aber das finde ich, das war eigentlich auch keiner meiner Kritikpunkte, die ich aufgeschrieben hatte. Ich wollte das nur mal erwähnt haben. Es ist halt, aus der heutigen Science-Fiction-Perspektive ist das halt teilweise so ein bisschen, wirklich, ihr lebt im irgendwie 26. Jahrhundert, ihr habt irgendwie Replikator-Technologie und ihr seid immer noch nicht in der Lage, euch mal selbst irgendwie neue Organe zu züchten, dass ihr nicht alle die ganze Zeit sterben müsst und so. Und ihr habt Transporter und ihr könnt euch nicht einfach mal so duplizieren oder so.
Ja, das stimmt. Aber sogar Duplikation wird da tatsächlich mal kurz thematisiert.
Ja, und ich meine, der Picard hat ein künstliches Herz.
Jo. Herz aus Stein.
Das ist ja heute auch nichts Besonderes mehr.
Ja. Ja, ja, aber es hatte... entschuldige ich.
Ja, was ich noch ganz interessant finde, oder wolltest du noch was sagen?
Nee, sag ruhig, ich habe noch andere Dinge, aber jetzt.
Also, was ich noch ganz interessant finde, ist, dass die Enterprise scheinbar irgendwie so eine eingebaute Schwerkraft hat. Also, egal was passiert, wenn sogar das Life-Support-System fehlschlägt und sonst was, sie verlieren nie ihre Schwerkraft.
Ja, das ist, weil die Special Effects so teuer sind.
Ja, aber wahrscheinlich schon, aber es wirkt halt aus der heutigen Zeit ein bisschen seltsam.
Ja, es gehört halt auch, sie haben halt so, das ist auch, es gibt ja dieses schöne Buch irgendwie, die Technik der USS Enterprise, da wird das alles ganz genau erklärt, wie sie das mit der Schwerkraft machen. Das ist natürlich völliger Unfug, aber es ist, zumindest hat sich irgendjemand irgendwas überlegt, dass das irgendwie sind so Spulen und dann werden da irgendwelche Teilchen ganz arg beschleunigt, sodass sie an Masse zunehmen und was weiß ich.
Okay.
Also Science.
Ja. Gut, dann hätten wir das geklärt.
Aber was mich halt immer so ein bisschen stört, ist, dass die variiert halt sehr stark, diese Serie so. Weil sie ist halt nicht von einem Writers Room geschrieben, sondern von Autoren, die halt das Skript da einschicken und dann ausgesucht werden und dann dürfen sie die schreiben. Das heißt, es gibt halt Folgen, die extrem gut sind und extrem spannend oder extrem tolle Themen ansprechen, wie wir sie jetzt einige genannt hatten. Es gibt da sicher auch noch sehr viele mehr. Und dann gibt es halt wieder so Folgen, wo irgendwie einfach nichts Vernünftiges passiert und die irgendwie furchtbar langweilig sind und die auch teilweise die Charaktere nicht so richtig zu verstehen scheinen. Ich weiß, ich habe jetzt eine Folge geschaut, wo irgendwie Picard, ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie drei Leute umbringt. Da frage ich mich auch, was ist denn jetzt los? Und ja, es variiert halt sehr stark. Und das ist halt schon etwas nervig, weil wenn man die Serie halt so anmacht, dann erwartet man halt so, okay, jetzt kommen wir so eine geile Folge. Und manchmal kommt dann halt eine Dreiviertelstunde irgendwie so völliger kindischer Unfug.
Ja.
Ja. Aber dafür sind die guten Folgen, machen das dann halt wieder wert, dass man auch die schlechten erträgt. Und ich hätte mir halt ein bisschen konsequentere Charakterentwicklung irgendwie gewünscht. Oder so ein bisschen mehr Kontinuität, dass sich halt auch mal ein bisschen was verändert, weil das tut sie halt nicht. Also bei Design ja mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, es hätte ihr gut getan, wenn da so ein bisschen, wenn man auch wirklich expliziter merken würde, dass sich irgendwas geändert hat. Was weiß ich, irgendjemand heiratet mal jemanden oder von der Brückencrew oder gehen mal eine Partnerschaft ein oder so. Das
sowas passiert ja. Doch. Also Miles O'Brien mit seiner
Ja, aber Keiko. Der ist ja wirklich nur so ein random Nebenfigur die meiste Zeit.
Allein die Geburt seiner Tochter ist es wert, es zu gucken. Also allein zu sehen, wie Worf da ein Kind auf die Welt in die Welt bringt. Aber ansonsten, man sieht es ja auch öfter so. Ich meine, Worf hat dann plötzlich ein Kind und...
Das ist auch, denke ich, einfach der Sache geschuldet, dass dieser Fokus so stark auf diesen moralischen Geschichten und dieser philosophischen Sache und so weiter liegt. Ja. Dass man, haben wir ja schon gesagt, ne, es gibt wenig Konflikte zwischen den Hauptfiguren irgendwie und die machen zwar alle irgendwie schon eine Entwicklung durch, sind aber nicht so wahnsinnig variabel, was die so tun, sondern die machen das halt im Rahmen ihrer Missionen und so weiter. Das ist also irgendwo, das ist so, die haben halt sich festgelegt, wir erzählen die Star Trek-Geschichte.
Ja. Aber zum Beispiel jetzt, es gibt ja diese Lessons-Folge, wo Picard sich irgendwie verliebt in die Pianistin mit dem komischen Rollpiano und Ja, ich hätte es halt schon schöner gefunden, wenn sie jetzt mal für ein paar Folgen irgendwie an Bord gelebt hätte und wir halt mal eine andere Seite von dem Charakter auch gesehen hätten dadurch. Weil es gibt ja immer noch mehr Tiefe, die man hat, wenn sich irgendwie die Konstellationen auch mal ein bisschen ändern. Wenn er plötzlich eine Freundin hat, was passiert denn dann dieser Typ, der sonst so total reserviert und distanziert ist, aber ja doch irgendwie sehr ein großer Romantiker ist, was passiert denn, wenn wir diese Seite mal ein bisschen genauer beleuchten? Das hätte ich halt schon interessant gefunden.
Ist das vielleicht eine Erwartungshaltung, die so ein bisschen durch die Serien, die wir aktuell gucken, entsteht? Also, dass wir halt eigentlich erwarten, so aufgrund der Serien, die momentan so in sind, die momentan so laufen, dass wir halt staffelübergreifende oder komplett serienübergreifende Handlungen erwarten, was vielleicht in dieser Zeit gar nicht so drin war?
Ja, natürlich ist es, also ich weiß nicht, ob das jetzt eine aktuelle Entwicklung ist, aber es ist sicher was sich bei mir jetzt ergeben hat, weil ich halt, weiß nicht, Breaking Bad oder Mad Men oder so schaue, wo halt wirklich über Staffeln die Storylines passieren und nicht und so episodische Serien halt irgendwie sind da gerade nicht so in.
Aber dann würde ich euch beiden einfach mal empfehlen, mal Deep Space Nine zu gucken.
Ja, habe ich auch auf jeden Fall vor. Ich habe da
jetzt auch. Weil das eben, es ist immer noch dasselbe Star Trek-Universum, aber es ist eigentlich komplett, der Fokus ist eigentlich komplett gedreht. Es gibt immer noch die Star Trek-Messages so ein bisschen, aber es ist wirklich viel mehr so auf diese Entwicklung und zwischenmenschliche Konflikte und das ist auch am Ende sind die Staffeln ja komplett ein Story-Arc und es gibt fast gar keine Episoden mehr, die so in sich geschlossen sind. Ja, und es ist auch sehr, sehr politisch und komplex am Ende dann.
Ja, hört sich gut an.
Ja, sie scheint ja auch bei Deep Space Nine ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr dreckig irgendwie so die Welt, oder?
Ja, klar, schon, weil auf die Station halt ist mehr, nicht so geleckt. Ist ja auch kaputt.
Diese Harmonie gibt es da einfach nicht. Ja.
Stimmt, ist völlig anders. Aber vielleicht reden wir über die Serie an ein andermal. Jetzt würde ich noch sagen, kann man die kriegen? Also DVDs gibt es natürlich noch, aber haben wir schon gesagt, neu rauskommen jetzt so langsam alle Staffeln, momentan bis zur vierten. Die fünfte kommt jetzt gerade in den USA
raus. Und es sieht auch wirklich gut aus.
Ja.
Ist zu empfehlen, also wenn ihr damit anfangen wollt, guckt sie gleich natürlich in HD. Gibt es aber auch bei einschlägigen Streaming-Diensten, Lovefilm und Co. Wer sowas hat, kann die auch da gucken. Ja, oder mal die Eltern fragen, vielleicht haben die auch irgendwo noch rumliegen.
Oder einfach im Fernsehen gucken.
Kommen die noch gerade?
Läuft im Fernsehen natürlich auch hoch und runter.
Ich glaube auch Tele 5 oder sowas.
Genau. Free-TV, Tele 5, im Pay-TV natürlich auf Sci-Fi zum Beispiel. Also das sind auch Sachen, die immer noch im Fernsehen hoch und runter laufen, bei solchen Sendern, die einfach Füllmaterial brauchen und die das mit so im Repertoire haben.
Genau. Laufen also noch.
Ja.
Okay.
Ich finde ja, wir sollten zum Abschluss nochmal appellieren, was Pleidi auch schon zwischendurch mal wollte, so, wo zur Hölle ist unser Star Trek für dieses Jahrhundert? Also es wäre so, weil die Kinofilme reißen es halt nicht so, die sind halt irgendwie eher so Actionfilme.
Ja.
Und ich fände, wir brauchen halt irgendwie mal eine interessante Zukunftsvision, die nicht irgendwie Cyberpunk und total kaputt und alles ist dreckig und alle sind traurig ist, sondern eine positive Utopie oder irgendwie eine gute Zukunftsvision. Es gibt so viele interessante Geschichten, die man damit erzählen könnte. Es gibt so viele Entwicklungen, die man weiterdenken könnte. Es gibt so viel Interesse an Science Fiction im Moment. Es gibt so viele gute Schauspieler, so viel Geld für Serien auch. Also wo?
Also zwei Möglichkeiten. Also Star Trek TNG wird ja noch weitererzählt in Romanen. Die kann man sich kaufen und kann sich da noch ein bisschen einlesen. Und es gibt auch ein Projekt rings um Tim Russ, der in Voyager den Tuvok spielt, der auch gerne Projekte startet. Da gab es auch einen Kickstarter vor einiger Zeit. Und die versuchen eine neue Serie an den Markt zu bringen, die tatsächlich Star Trek heißt und auch wieder darauf basiert, vielleicht auch über Netflix oder sonst was läuft. Also es könnte sein, dass wir vielleicht in ein paar Jahren wieder eine neue Serie sehen, wenn die vom Publikum angenommen wird und wenn sich da Leute finden, die finanzieren.
Zum Abschluss vielleicht noch den aktuellen PK-Management-Tipp. On certain occasions, directives are meant to be bent.
Jo. Ja, es gibt ja sowieso so großartige Twitter-Accounts von diesem ganzen Star Trek-Universum. Ja.
Wahrscheinlich für jede Figur, die wir heute besprochen haben,
also ist ein Twitter-Account. Es gibt, glaube ich, Worf-Tipps.
Es gibt die ganzen Tipps, genau. Ja. Es gibt Star Trek Episode 8 Plots.
Ja.
Dieser ja. Twitter-Account, der halt irgendwelche Plots generiert.
Es gibt Bay Area TNG.
Was?
Also, ja, es gibt auf Twitter Bay Area TNG, ja, glaube ich.
Was passiert da?
Irgendwie, keine Ahnung, Beverly Crusher meldet sich von Pinterest ab, weil Brokkoli ihr plötzlich folgt und irgendwie die Borg besetzen die San Francisco Dingsbrücke, die Golden Gate Bridge.
Ja, also es ist irgendwie...
Ja.
Sehr, sehr interessantes Zeug, was man da so finden kann. Und die Season 8 Plots sind halt auch wirklich lustig, weil sie zeigen halt so sehr viel Verständnis darüber, wie halt so Plots auch generiert werden. So, wir nehmen einen Charakter, der macht irgendwas mit irgendeinem anderen Charakter, während im Hintergrund irgendeine Mission passiert. Und nach diesem Format, und es ist sehr schön.
Ja. Sind wir durch?
Wir sind so durch.
Dann... Klappe zu, Affe tot. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Und
gebt uns Feedback zu dieser Episode auf retinacast.de.
Oder auf Twitter.
Flattert uns, wenn ihr mehr Episoden haben wollt, damit wir mehr Geld haben, weil das hängt direkt zusammen.
Ja, wir können uns zum Beispiel heute, konnten wir uns den Chef nicht leisten.
Ja, der Chef ist der hat jetzt gestiegene Gagen und deswegen konnten wir den heute leider nicht einkaufen. Mehr Flatter, mehr Chef.
Ja.
Ja.
Bis
direkter
dann.
Direkter Zusammenhang. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss. Ciao.
Lass uns einfach in dieser Episode über Sequest DSV sprechen. Mit den tollen, intelligenten Delfinen, die wir über losgeschickt haben. Und wir sprechen heute natürlich ausschließlich über die Actionfiguren.
Genau. Es ist schon ziemlich krass. Ich habe mir eine Captain Picard Figur neu, original verpackt, original von 1993 gekauft, also mit 6 Gelenken. Ja.
Geil. Alter, das
für
ist die
nur
neue
20
Figur
Euro. Und die Leute, die haben alles gedacht, die wären nur 20 Euro wert. Total witzig. Die habe ich jetzt in mein Picard-Regal gelegt und ich freue mich so furchtbar.
Heftig.
Was, ein Picard-Regal?
Natürlich, wer hat das nicht?